St. Pauli Stories, ein Podcast des Millantum. FC St. Pauli. Ein Verein mit einer Fanszene, die sich dick auf die Fahnen geschrieben hat, gegen Sexismus zu sein. Ein Verein, bei dem seit Jahren eine vergleichsweise hohe Anzahl von um die 35% Frauen im Stadion zu verzeichnen ist. Insgesamt ist aber auch der FC St. Pauli und seine Fanszene noch klar männlich dominiert. Ich arbeite als DJ am Tresen im Jolly und nicht zuletzt beim Millanton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, Intersexuelle, Non-Binäre, Transgender und Agender-Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Männliche Zuhörer sind aber natürlich ebenfalls sehr gewünscht und notwendig, um dieses Projekt sinnvoll zu gestalten. Gespräche in gemütlicher Atmosphäre an verschiedensten Orten, zumeist in unserem geliebten Viertel, sind das Ziel dieses Podcasts. Dabei spreche ich mit St. Pauli-Fans, die ehrenamtlich oder entgeltlich einen Beruf ausüben, der immer noch männlich dominiert ist. Die Stories, die sie dabei erleben, sind wahnsinnig spannend. Vielmehr St. Pauli-Stories eben.
Moin, moin und herzlich willkommen zu Vielmehr St. Pauli Stories Nummer 21. Und ich bin hier heute mal wieder in dem Konferenzraum der Fanräume. War ich 100 Jahre nicht mehr, aber nee, so lange kann es gar nicht sein, weil Vielmehr St. Pauli Stories wird heute 2. Also fast 2 Jahre war ich hier nicht mehr. Heute feiern wir aber nicht nur Vielmehr St. Pauli Stories Geburtstag, sondern auch der FC Lampedusa wird 10 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch schon mal von meiner Seite. Und da habe ich mir 2 ganz tolle Frauen eingeladen, einmal Hager und einmal Nico. Und schön, dass ihr da seid. Zu meiner Rechten, Nico, wie geht es dir?
Moin, ja, mir geht's gut. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr seid volljährig, Folge 21.
Ja, genau,
cool, stimmt. Volljährig. Mega. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Ja, gerne. Und zu deiner Rechten, Hager.
Ja, von meiner Seite auch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir sind ja auch öfter mal im Konferenzraum vom den Fanräumen, weil hier ist ja auch die Rechtsberatung des FC St. Pauli, wo Annette Schmidt unter anderem kostenlos Geflüchtete und Asylbewerber berät und Menschen ohne Papiere und wer auch immer juristische Beratung im Feld Migrationsrecht und Aufenthaltsrecht braucht. Und deswegen
kennt ihr das hier da schon?
Genau.
Dann passt das ja hervorragend hier. Das ist ja wieder sehr gut ausgewählt.
Genau.
Wann findet die Beratung immer statt?
Jeden zweiten Dienstag ist auf der Website des FC St. Pauli zu lesen. Und die aktuellen Termine sind die, wir haben sie hier gerade vorliegen.
Die aktuellen Termine sind 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5. und so weiter. Da gibt's im Fanladen auch so schöne Flyer.
Sehr gut, könnt ihr euch nochmal im Fanladen angucken.
Genau.
Ja, sehr gut. Super, ja, darüber werden wir gleich noch sprechen. Wir werden natürlich darüber sprechen, was der FC Lampedusa überhaupt ist, was die überhaupt alle machen da. Und erstmal wollen wir aber natürlich wissen, wer ihr beide so seid und eure persönliche, Vielmehr St. Pauli Story, eure Fankarriere kommt jetzt auch nochmal dran. Deswegen, wie seid ihr denn zu St. Pauli gekommen? Nico oder Hager, wer will anfangen?
Ja, wir machen es mal chronologisch vielleicht, ja. Oder?
Machen wir.
Also ich bin ja schon immer von klein auf begeisterter Fußballfan, weil mein Großvater, der ja Bäcker war und immer in seinem Feinripp-Unterhemd vorm Fernseher mit mir Fußball gucken durfte. Nee, andersrum, ich durfte mit ihm Fußball gucken. Und ich dachte immer, warum spielt er da eigentlich nicht mit? Der weiß ja, der kann das viel besser, der weiß ja alles besser. Und dann ging er immer mit mir ins Stadion zu Westfalia Herne.
Da kommst du her?
Nein, da kommt er her.
Okay.
Beziehungsweise da wohnte er. Und ich fand das super. Und dann habe ich ganz lange immer so mit Jungs, haben wir immer so auf der Wiese Fußball gespielt. Und dann bin ich irgendwann in die Hafenstraße gezogen und dann hatten wir so FC Hafenstraße, alles so gemischt und immer auf irgendwelchen Ranzi-Panzi-Plätzen. Und dann sind wir natürlich immer da mit Doc Mabuse und der Totenkopffahne und alle zusammen und so ins St. Pauli-Stadion gezogen, als die dann da mal ein bisschen höherklassig gespielt haben und das auch Spaß machte. Ja, und von da an sind wir dann da irgendwie jedes Heimspiel mit den Flaggen da, ist der ganze Straßenzug da hingezogen und haben dann auch, dann gab es den ersten Fanladen in der, beim Grünen Jäger mit Sven Brooks und Co. Bevor ich jemanden vergesse, nenne ich lieber niemanden. Und dann haben die ja auch schon die ersten Sonderzüge organisiert. Und dann, also ich muss gestehen, in meiner ganz early Jugend war ich auch ganz große Freundin von so viel Alkohol, viel Auseinandersetzung und es durfte auch gerne mal ein bisschen handfester zur Sache gehen und das hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Ja.
Und irgendwann sind dann, haben dann die Jungs aus unserer Gruppe gesagt, ja, sie wollen aber auch mal so richtig Fußball spielen mit Spielen und so. Sie gehen jetzt alle zu den vierten Herren und machen da so ein Takeover. Und dann haben natürlich alle Frauen aus der Straße gesagt, das ist ja super, was machen wir?
Mhm.
Und das erzählen wir dann später.
Sehr gut. Okay, das ist schon mal eine sehr, sehr spannende Story. Und bei dir, Nico? Bisschen später dann, also...
Ja, also ich bin so, also was jetzt St. Pauli angeht, so Ende der 80er, 88, 89 hier aufgepoppt. Aber ich habe eine ganz andere Fußballkarriere. Ich komme tatsächlich vom... vom richtigen Fußball nenne ich das jetzt mal. Und zwar war ich immer großer Argentinien- und Brasilien-Fan. Also ich habe eigentlich immer nur WMs und EMs geguckt, weil Bundesliga ging nicht in mein Hirn. Ich habe es bis, also manchmal habe ich immer noch so, wenn ich mich so zurücklehne, solche Anwandlungen, dass ich denke, so, was ist das? Mir ging rechte Hooligans auf die Nerven. Ich fand die Szenen damals in deutschen Fußballstadien unerträglich und ich fand irgendwie Interviews mit Fußballern auch extrem kryptisch. Man hat nichts verstanden und dachte, nee, das brauche ich alles nicht. Und ich war schon immer sehr links und sehr politisch und eines Tages hat es mich halt auch nach Hamburg getrieben, wie viele andere auch. Und eine Freundin tatsächlich, mit der ich politisch aktiv war, die meinte, du musst mal mitkommen zu St. Pauli, ist genau dein Ding. Und ich so, nee, Prollfußball auf gar keinen Fall. habe ich keinen Bock drauf und gesagt, getan, wir so schön Nordkurve, 88, 89, ich erinnere das Spiel auch nicht mehr. Und ja, es hat Klick gemacht. Und ich fand die Gespräche in der Kurve mit den Leuten und einfach total cool und dachte, ja, Fußballfans können doch auch noch ein bisschen mehr als nur dumm sein und Gewalt anwenden und bläh, sondern ja, ich dachte, kann man mal machen.
So. Okay.
Und da bin ich hängen geblieben.
Schon 35 Jahre oder was, so, ne? Nicht schlecht auf jeden Fall. Und wieso Argentinien, Brasilien? Das war einfach...
Ich habe immer mit meiner Mutter tatsächlich Fußball geguckt und wir hatten immer was gegen Deutschland. Das war immer so eine Familienkultur. Keine Ahnung.
Gute Familienkultur.
Hat sich durchgezogen und ich fand das Auftreten der deutschen Nationalmannschaft, seit ich sie kenne, von Anfang an immer komisch. Also es war nie meins. Und Argentinien und Brasilien und südamerikanischen Fußball fand ich halt schon immer cool. So. Ich wollte selber Fußball spielen, war verboten damals und hat dann lange gedauert, kommen wir später dazu, bis ich dann auch dann im fortgeschrittenen Alter mal gegen den Ball treten durfte. Weniger erfolgreich, aber immerhin.
Ja, und wisst ihr denn noch, wann euer erstes Spiel war? Könnt ihr euch noch erinnern?
Nee, aber das war eben auch, bei mir war das auch so 86 oder ich weiß gar nicht, wann die da von wo nach wo aufgestiegen sind. Also ich glaube, es war dann schon erste Liga, aber selbst das könnte ich nicht mehr beschwören. Also es ging da ja auch um diesen, also was Nicole gerade schon gesagt hat, also vorher gab es ja, das muss man ja schon sagen, da gab es dann eben so die Borussenfront in Dortmund oder die Löwen beim HSV und also spätestens da nach der Ermordung von dem kleinen Bremer Fan und so wollte man ja mit Fußball, mit Liga-Fußball auch wirklich nichts mehr zu tun haben. Dann hat er gedacht, da sind ja nur Irre und Nazis und die bringen da kleine polnische Jungs um für nothing. Also was sind denn das für Irre?
Ja.
Und das hatte natürlich schon auch mit diesem ganzen, also gab es neulich auch so eine Veranstaltung vom neuen Gamme zu dieser entgrenzten Gewalt der 80er Jahre. Also man denkt ja immer, mit der Wiedervereinigung kamen dann die Baseballschlägerjahre und Leben unter Nazis und so. Aber das gab's ja vorher auch schon.
Ja.
Also und da, wo ich sozialisiert worden bin in Hamburg mit Punkkneipen und selber Musik machen und selber irgendwie Häuser besetzen und Kneipen machen und Konzerte veranstalten und so, da wurde man ja auch jedes Wochenende überfallen, mit Baseballschlägern gejagt. Und also ich hatte so Freunde, die wohnten irgendwo in Bergedorf oder, ne, also die konnten ja zwischen Bergedorf und der Innenstadt ist ja Lohbrügge, da konnten die nicht mal mit der S-Bahn durchfahren. Ja. Also musste die Oma, die dann ihre Punker-Enkel und seine Freunde toll fand, hat die dann mit ihrem alten VW-Käfer eingesammelt und ins Karolinenviertel gefahren, zu Rip-Off-Plattenladen, weil die da lebend gar nicht Lohbrügge geschafft hätten. Also was dann später die Leute waren, die Ramadan Afzi totgeschlagen haben. Also da wollte man auf keinen Fall mit Profifußball und Profifußballfans was zu tun haben. Und durch dieses, wir erobern uns bei St. Pauli, weil die kommen von ganz unten, die haben sowieso keine wirklichen Fans, da geht auch keiner hin, das ist total brachliegend. Das war ja so ein Vakuum an völlig so Fehlplanung, alte Männer haben es runtergewirtschaftet, Fans gab es auch nicht. Und also behaupte ich jetzt einfach mal, es ist ein bisschen verkürzt natürlich, ich will da keine alten Leute beleidigen. Aber so diesen Takeover und dann sozusagen, da gab es aber jetzt nicht so gewaltaffine, rechtsoffene Fußballfans, nennen wir sie jetzt nochmal freundlich ausgedrückt. Und da konnte man natürlich in diese Lücke springen. Mhm. Ne? Da konnten dann 80 Leute aus der Hafenstraße mit ihren Fahnen in die Gegend gerade gehen, dann war die halb voll und dann war das unser Stadion und unser Verein. Und das hat sich natürlich dann immer weiter auch so entwickelt, dass da auch viel mehr Leute, so wie Nicole, dann gesagt haben, ah, das, da kann man gut hingehen, weil ich interessiere mich eigentlich für Fußball, aber ich will ja nicht mit lauter Assis, die andere Leute totschlagen, mir ein Stadion teilen.
Ja. Ja. Es ging ja auch so weit, ich hatte an der Uni einen Professor. Ich habe Kunstgeschichte studiert anfänglich, das habe ich auch zu Ende gemacht. Und dieser Professor war St. Pauli-Fan. Und der hat also wirklich immer wieder argumentiert und versucht, Leute zu gewinnen, die mit ins Stadion kommen, weil es um das Gesamtkunstwerk Fußball geht. Das fand ich auch total interessant. Der hat das dann wirklich wissenschaftlich aufgedröselt. Heute würde man sagen, das Phänomen St. Pauli oder so. Aber der hat das wirklich so dieses, was ist das eigentlich, als Gesamtkunstwerk bezeichnet. Das fand ich auch ganz interessant.
Ja, es ist halt super spannend auch für mich nochmal zu hören, weil ich ja auch ganz oft sage, wir leben ja immer in so einem gemachten Nest und was dann da, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass es jetzt dieses tolle gemachte Nest ist, das habe ich jetzt persönlich, obwohl ich auch schon 22 Jahre in der Fanszene bin, aber nicht. Die Kämpfe habe ich auf jeden Fall nicht ausgetragen und deswegen ist es super schön, das nochmal zu hören, dass ihr heute hier seid, die schon so lange dabei sind, auf jeden Fall. Aber ja, gut, haben wir denn, wo Auswärtsspiel, wisst ihr da wahrscheinlich auch nicht mehr, was das als erste war, ne?
Nee, also auf jeden Fall der Fanladen-Sonderzug, der war auf jeden Fall immer legendär.
Da war auch mal Mottofahrt, ne?
Ja, da kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr so richtig erinnern, ob man da noch ein Motto brauchte. Also auf jeden Fall hatten meine Freundin und ich, also ich habe es ja schon gesagt, wir haben auch sehr gerne sehr viel getrunken, kamen schon aus der Kneipe zum Bahnhof und ab und an wurde uns auch mal jemand zur Seite gestellt, der so ein bisschen aufgepasst hat, dass wir nicht schon im Zug dermaßen über die Stränge schlagen und auf dem Bahnhof gleich irgendwie Stress anfangen. Aber es war schon auch sehr witzig. Also, weil das hatte natürlich schon auch so was Empowerndes. Ne? Lauter betrunkene Frauen, die immer Stress anfangen, mag man jetzt vielleicht total, hört sich peinlich an, hat aber natürlich total Spaß gemacht und war auch mal was anderes. Ja. Und da hat auch keiner gesagt, ihr dürft nicht mehr mitfahren, sondern oh, könntet ihr nicht euch ein bisschen zurückhalten,
minimal,
damit wenigstens noch der Zug im Stadion ankommt und nicht schon auf dem Bahnhof eingekesselt wird.
Das finde ich eigentlich, also der Sonderzug ist eigentlich auch echt so ein schönes Beispiel für, wie sich die St. Pauli-Fankultur weiterentwickelt hat. Den gibt's ja heute noch und ich finde, scheißegal, ob es der erste Sonderzug in deinem Leben ist oder der letzte oder keine Ahnung was, es ist immer was Besonderes. Ja. Es ist so mega lustig und ich weiß noch, es ist noch gar nicht so lange her, da ging es um dein Idol, war glaube ich das Motto, oder
ja, Helden der Kindheit.
Helden der Kindheit.
Genau.
Und ich werde nie einen ganz jungen Ultra vergessen, der meinte, sein Vorbild ist Sven Brooks. Und ja, versucht hat, sich als Sven Brooks zu verkleiden. Ich habe mich wirklich weggeschmissen.
Hatte er einen Rottweiler und einen Karpfen dabei?
Nein, er wollte, glaube ich, der junge Brooks sein. Da hatte er noch keinen Hund und auch noch nicht geangelt. Aber mich hat zum Beispiel niemand verstanden, weil ich war als Kind immer, ich war auch mal kurz HSV-Fan, weil ich Kevin Keegan so toll fand als Kind.
Fanden doch alle.
Und deswegen habe ich mich als Kevin Keegan verkleidet und habe HSV-Autogrammkarten im Sonderzug verteilt.
Nein.
Das kam gar nicht gut an, beziehungsweise hat niemand den Witz verstanden.
Ach Mensch.
Auch das gehört zum Sonderzug.
Ja.
Also. Aber zum Sonderzug muss ich schon auch sagen, also früher, ne, trotz dieser ganzen Exzesse, wurde da immer tipptopp aufeinander aufgepasst. Ne? Also es wurde immer tipptopp aufeinander aufgepasst, sich unterstützt, niemand wurde zurückgelassen. Da wurde auch niemand ausgeschlossen. Also da gab es natürlich schon auch Leute, die richtig über die Stränge geschlagen sind. Und die wurden trotzdem da irgendwie durchgeschloppt und mal mit denen geredet und versucht, die irgendwie so ein bisschen noch so halbwegs an die Kandare zu bringen. Aber das war immer so ein Raum, wo man sich wirklich aufgehoben gefühlt hat, auch wenn man schon 3 Promille hatte. Und
wurde man nicht dagelassen, wo man
eingefahren ist. Nein, und auch nicht irgendwie, ja.
Das ist halt wie mit dem Fisch und dem Kopf, ne? Also wenn das vom Fanladen organisiert wird, so von, ne? Ist es einfach auch, der ist ja auch gewachsen, der Fanladen, mit der Fanszene. Und es hat sich ja auch der Sonderzug im Laufe der Jahre, es gibt also weiterentwickelt Ruhebereiche auch und so, ne? Wo man wirklich aufeinander aufpasst. Ja. Also das ist einfach super, was sie da auch für eine Arbeit leisten.
Auf jeden Fall, aber wir haben vor ein paar Jahren mal, als Sven bei uns in der Monatssendung war, hat er erzählt, also sie haben niemanden da gelassen. Ich glaube, es war Fürth. Aber sie haben aus Versehen eine Frau mitgenommen, die gar nichts mit dem Ganzen zu tun hatte. Und das war auch echt so lustig, weil die wohl irgendwie mit ihrem Koffer dann da eingestiegen ist, mit ihrem Rollkoffer und irgendwo völlig woanders hin wollte, auf jeden Fall nicht Hamburg. Und dann, ja, aber leider nach Hamburg fahren musste, weil sie dann da wohl irgendwie völlig verwirrt im Zug war und so. Wo hält der nochmal? Ja, er ist Hamburg. Okay, ja.
Aber hinterher hatte sie auf jeden Fall was zu erzählen.
Ich glaube auch. Also ich glaube, es kann sie schlechter treffen.
Vielleicht hat sie jetzt einen Mitgliedsausweis.
Vielleicht. Und ihr steht ja dagegen gerade, ne? Mhm. Immer schon.
Schon. Ja, Nicole hat ja in der Nord angefangen.
Auch. Ja, in der Nord angefangen.
Hat sie ja gerade verpetzt.
Ja. Weil ich wirklich, ich nenne sie jetzt auch mal wirklich Genossinnen kannte, die da aus Gründen standen. Mhm. Und es war total notwendig, dass man da auch war in der Kurve. Und deswegen bin ich da unter größtem Protest dann weggegangen.
Okay.
So ist wahrscheinlich so, da wo man geboren ist, geht man gerne wieder zurück. Genau. Und dann bin ich unter größtem Protest, weil ich mal mehr Leute kennengelernt habe, die in der Gegengeraden waren, dass ich dann da auch mit denen umgezogen bin.
Ja. Okay. Nee, also eigentlich stehen wir immer in der Gegengerade und ab und an kriegen wir ja mal Karten geschenkt vom Fanladen oder vom Verein oder von wem auch immer. Und dann gehen wir mit den Spielern vom FC Lampedusa mal meistens in die Süd, weil da ist natürlich für junge Leute much more fun und ne. Also wie unsere Mittrainerin Schnackel immer sagt, oh Gott, das ist ja kurz vor AIDA-Kreuzfahrt, viel zu viel Animation, ich brauche mal meine Ruhe. Aber das ist natürlich auch immer ganz lustig. Aber
ja, aber es ist aber interessant so zu sehen, wie wenn man aus der Gegend gerade in die Süd kommt. So, ne? Also ich kenne es ja nur so.
Ja, der Mix macht's, ne?
Ja.
Also ich liebe es, auswärts nichts zu sehen und mitzufeiern, mitzusingen. Und singen tue ich sowieso immer. Aber ich gucke auch gern Fußball, ehrlich gesagt. Also deswegen würde ich auch nie langfristig in die Süd umziehen, auf gar keinen Fall.
Also man sieht ja auch in der Gegend, also ich bin, ja, ich früher war ich in der Gegend gerade, aber ich bin ja dann, seit die Ultras in der Süd sind, auch mit rübergegangen. Und dann war ich aber auch irgendwann mal Antira oder so in der Gegend und dachte so, krass, wie viel seht ihr denn?
Ja, man sieht halt besser.
Ja, also ist ja schon Wahnsinn.
Ja, und wenn man auch gerne gute oder schlechte Spielzüge guckt oder sich auch mal da so ein bisschen einzelne Spieler angucken will, ne, was macht der, was kann der, was kann der nicht, wie läuft's, was macht der Trainer? Also da ist man ja auch so ein bisschen Berufsidiotin, auch wenn es nur Hobbyberuf ist. Ja. So, das macht dann schon auch Spaß. So, ne?
Also jetzt in Kiel, ich war echt traurig, dass ich nichts gesehen habe.
Da sieht man ja gar nichts in Kiel. Ja, ne?
Ich habe wirklich nichts gesehen. Es waren einfach auch die gegnerischen Tore wirklich fußballerisch drauf geguckt. Also zumindest das zweite von Kiel war richtig gut. Ich habe es mir dann danach einfach nochmal angucken müssen. So. Ja, weil sonst hätte mir was gefehlt. So, ne?
Okay, ja. Ja, ich sehe schon immer
aber
eher
ich
wenig.
Aber unfassbar gerne mitgesungen und es war super, dass wir da waren. Ich glaube, wir haben auch echt vor allen Dingen deswegen gewonnen, weil der Support, ich fand den richtig gut.
Mhm. Nee, Kiel ist, also der Gästeblock ist echt, also da kann man wirklich gar nichts sehen. Also wenn man
da fällt mir doch noch eine Sache ein, auf die ich gut hätte verzichten können.
Na komm.
Das war, als die Heimspiele des FC St. Pauli im HSV-Stadion ausgetragen werden mussten seinerzeit. Das war auch irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er, behaupte ich jetzt einfach mal. Wäre jetzt nicht so die Jahreszeit.
Das war das letzte Mal dann auch in der ersten Liga.
Also da, das hätte man, apropos Support und so, da hätte man wahnsinnig gut drauf verzichten können, weil das eigene Stadion ist das eigene Stadion und das Stadion anderer Leute ist das Stadion anderer Leute und da geht man zum Auswärtsspiel hin und nicht zum Heimspiel.
Ja, also wir haben dann auf jeden Fall bei uns in der Kurve dann den Getränkestand übernommen. Mhm. Wir haben den definitiv den HSVern dann auch abgenommen, weil die überfordert waren. Wir durften, glaube ich, noch nicht mal unsere eigenen Getränkeleute mitbringen. Und das war einfach viel zu slow. Also das war ja noch die Zeit mit 10 in 4 Becher oder irgendwie so. Ne? Und dann sind wir da mit 10 Leuten, haben da mal kurz den Getränkestand übernommen, damit wir überhaupt irgendwie rechtzeitig wieder an unserem Platz waren. So.
Ja, und Ende der 80er gab es dann auch mal so Radioübertragungen im Millerntor. Also so ein HSV-Stadion-Boykott.
Ah.
So ein Volkspark-Boykott.
Ah, dann sind alle ins Millerntor.
War das ja okay. Das Heimspiel des FC St. Pauli war, sind alle ins Millerntor gegangen und haben über Radio das Spiel gehört und da Bier getrunken und auf den leeren Rasen geguckt. Und genau, so aus Protest, das waren auch Mega-Aktionen. Also,
cool.
Ja. Ja, das war auch mal überlegt, das nochmal zu reanimieren.
Ja, gibt es auch so einen tollen Film noch drüber. Ganz super.
Ja, das war cool.
Cool. Ja, da sind wir ja schon dabei. Was liebt ihr denn so an unserer Fanszene? Was ist es, dass ihr immer noch da seid?
Naja, in erster Linie, wenn man einmal, das ist ja so ein bisschen, so ein Fußballverein, den sucht man sich ja einmal aus. Man muss da auch nicht geboren sein, da muss jetzt auch nicht Mama und Papa und Oma und Opa schon hingegangen sein. Aber den wechselt man ja eigentlich nicht. Ne?
Kommt vor, aber selten.
Aber wirklich selten. Mhm. Also ich war zum Beispiel als Kind und Jugendliche war ich glühende Ajax Amsterdam Fanin und das bin ich auch bis heute. Und aber das ist ja nicht mein Verein. Da wohne ich nicht, da gehe ich nicht hin und so. Und das legt man ja nicht so ab. Also man sagt ja nicht, ich bin jetzt 40, jetzt interessiere ich mich nicht mehr für Fußball oder so. Also ich finde, Fußball ist ja so, entweder man interessiert sich dafür oder nicht. Und ein Stadionerlebnis ist halt, je näher man dran ist, je mehr Fußballstadion das ist, ne, muss jetzt nicht unbedingt siebte Liga sein, aber ich gehe zum Beispiel jetzt auch immer zu Altona. Also das ist sportlich, denkt man da auch manchmal so, Alter, schwierig. Aber das ist natürlich noch ein richtiges Stadionerlebnis. Ja. Ne? Mama, Papa, die Kinder, der Hund, also Oma, Opa und das ist so ehrlicher, erdiger Fußball. Und das ist ja zumindest so ein bisschen, was St. Pauli sich zumindest noch so spielerisch häufig im Negativen und imagemäßig im Positiven, aber ja so erhalten hat und dass man eben da eine ganz andere... Ja, also ich finde die Fanszene schon gut, dass es so vielfältig ist, ne?
Ja, und irgendwas, was euch richtig nervt?
Naja, das ist alles schön und gut und wir haben ein super cooles Wertesystem. Aber aus meiner Sicht sind das erstmal Worthülsen, die man halt jeden Tag mit Inhalt füllen muss. Ja? Also ein gutes antirassistisches Beispiel ist jetzt unser Fußballprojekt. Also dass man halt dann auch selber den Arsch hochkriegen muss und irgendwas machen muss. Ja. Und da gibt es schon in der Fanszene sehr viele, die da sehr aktiv sind. Also auch bei den Ultras gibt es sehr viele, die inhaltlich arbeiten, aber auch viele, die vielleicht einfach nur so mitschwimmen. Und Awareness ist ein Stichwort, da passiert sehr viel. Wir haben immer noch sehr viel Sexismus in den Kurven, auch wenn wir das nicht wollen. Und es gibt auch ganz viel Rassismus im Stadion, sehe ich jeden Spieltag. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben. So, und,
so dieses Thema.
Mich nervt das jetzt nicht, aber ich bin dann schon auch diejenige, die von der vielleicht andere genervt sind, weil sie immer wieder den Zeigefinger dann hochhält und sich wieder aufregt. So,
ja, ne? Aber zum Glück. Also,
aber ich will das halt auch einfach nicht so stehen lassen. So. Und da ist halt wirklich noch viel zu tun. Und dieser Spruch früher war alles besser, auch die Zukunft. Ja, es ist natürlich schwieriger, wenn man konkret ansetzen muss und Hand anlegen muss, wenn es jetzt wirklich noch nicht da ist, wo es hin muss. Als wenn man das schon so vorfindet, dann ist es relativ einfach, einfach so mitzustimmen.
Genau, das ist genau, was ich meinte mit diesem gemachten Nest. Also, genau. Ja, easy, wir sind ja voll Antifaschisten und so. Und ja, jetzt sitze ich hier. Und das war's so, ne? Also schon immer schön, wenn viele auch...
Ja, ich meine, wir haben eine Regenbogenflagge oder jetzt die Progress Pride Flagge auf dem Dach vom Stadion. Das heißt aber noch lange nicht, dass sich hier jemals ein Spieler des FC St. Pauli geoutet hat. Mhm. Ja, wir Frauen haben das Problem nicht. Mhm. Wir haben schon 3 lesbische Bundestrainerinnen durchgerockt.
Mindestens.
Ja. Und also ich freue mich sehr auf das kollektive Outing, was es ja im Mai, im Juni geben soll. Mai, glaube ich. Bundesweit. Und mal gucken. Also
finde ich auch in der Fanszene krass. Also ich kenne sehr viele lesbische Frauen in unserer Fanszene, aber schwule Fans kenne ich wenig. Also ist halt schon krass irgendwie.
Ja, und es ist halt immer noch, auch die ganze Fankultur ist total männlich geprägt. Mhm. Und es tut mir leid, das muss ich ein Ultra von mir dann auch anhören. Ja. Dass immer nur Männer auf dem Zaun sitzen und dann gab es auch die diversesten, ja, und nee, Frauen wollen das nicht und so. Es gab ja dann mal eine, die am 8. März, am Frauentag, war das letzte Spiel vor Corona in Sandhausen, auf dem Zaun saß und das war dann aber auch sehr schnell wieder vorbei. Mhm. Schön, dass wir die Trommel auf jeden Fall mit Svenja haben.
Ja, das ist auf jeden Fall
schon im Podcast. Schon,
genau, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber es wär natürlich schon schön, wenn da auch mal eine Frau auf dem Zaun wäre.
Ja, man muss, ich finde, beim FC St. Pauli muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht immer nur ein Image verkauft, sondern dass das auch mit Inhalt gefüllt ist, ne? Das ist schon, und das ist natürlich, das richtet sich an alle, ne, vom Kleinsten und der Kleinsten bis zum Höchsten und die Höchste, dass das wirklich jetzt auch mit Inhalt gefüllt wird, immer aktiv im täglichen Leben und nicht nur, wir sind halt die bessere Marke und verkaufen deswegen noch mehr Image, und eigentlich ist es, dahinter ist dann nicht viel los, so. Da muss man halt immer vorsichtig sein.
Definitiv. So, und das klang schon so ein bisschen durch. Ihr habt auch selbst Fußball gespielt beim FC St. Pauli. Wie kam das?
Genau, da kann ich ja mal kurz da anknüpfen. Also wir sind dann ja immer mit unseren Totenkopffahnen und Doc Mabuse wir wollen ihm die mal lassen, mit Doc Mabuse seiner Totenkopffahne ist die ganze Straße, die sich für Fußball interessierte, also die aus der Straße, die sich für Fußball interessierten, ins St. Pauli-Stadion gezogen. Und dann hatten wir so eine FC-Hafenstraße und haben dann da immer mal so Freundschaftskicks gemacht, also so gemischt und haben dagegen irgendwie irgendwas. Aber man hat ja auch, es gibt ja in Hamburg auch keine, also du kriegst ja nicht mal irgendwie einen Platz, wo du mal ein kleines Freundschaftsspiel machen kannst gegen deine Genossin aus Frankfurt oder so. Das ist ja alles ein Riesentheater, weil das natürlich so ein verdichteter innerstädtischer Raum ist. Und dann haben wir mal im Schanzenpark gespielt, da hatten wir, glaube ich, dann am Ende 4 Außenbandabrisse, weil da Hundelöcher, Kaninchenlöcher, dies, das, jenes. Also das kannst du auch nicht machen. Und dann haben eben ganz viele von den Männern oder Jungs, nennen wir sie mal in dem Alter, gesagt, ja, dann gehen wir zu den vierten Herren, die suchen gerade. Und ach, da machen wir, das ist so auch so ein kleines Vakuum, da machen wir so ein Takeover. Und dann haben natürlich die Frauen gesagt, ja, das ist ja ganz toll. Und was machen wir? Mhm. Und wir gehen dann wohin? Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir da eben Frauen auf beim FC St. Pauli. Und dann sind wir da hingegangen und gesagt, ja, guten Tag, wir wollen hier auch Fußball spielen. Ja, nee, das geht nicht.
Wann war das?
Ja, das war Ende der 80er
Ende der 80er.
Ja, nee, das geht nicht. Hier gibt es keine Frauen.
Ja.
Und dann, wie gesagt, ja, aber wir möchten dann müssen wir eben welche gründen, dann machen wir das. Ja. Nee, hier gibt es auch keine Plätze. Und wir haben auch keine Duschen.
Ach so.
Und es gibt auch keine Toiletten. Also wenn man was gegen Frauen hat, gibt es ja immer keine Duschen und keine
Toiletten. Ja, genau.
Das hat sich ja so etabliert, seit 150 Jahren oder so gibt es ja viel zu wenig Duschen und Toiletten, also vor allen Dingen für Frauen. Und dann haben wir gesagt, ach, das ist uns wurscht. Also wir duschen mit Männern, wir gehen mit Männern auf Toilette. Das ist alles kein Ding. Wir können auch der Herren-Amateur-Fußballabteilung zugeschlagen werden. Das ist uns auch wurscht. Uns geht's ja nicht ums Geschlecht, uns geht's ja ums Fußballspielen. Ja, nee, das geht nicht. Und dann haben wir da halt so einen Rabatz gemacht und hatten zum Glück Amado, der war hier früher mit der zweite Tour, zweite, wie sagt man, Platzwart und Zeugwart mit Bubu, mit Bubke. Ja, also Amado war der Kollege von Bubke Und der fand uns ganz toll. Und hat gesagt, also Mädchen, bei mir kriegt ihr immer eine Kabine und immer einen Platz und so. Dann haben sie den Lichtschrankschlüssel ausgetauscht, dann kamen wir nicht mehr an den Lichtschrank, dann sind wir da mit dem Bolzenschneider jede Woche zum Training gegangen, haben das Schloss geknackt, Licht angemacht, das kaputte Schloss natürlich wieder hinterher dahin gehängt, weil wir haben ja nichts geklaut. Und irgendwann haben die dann wirklich aufgegeben und haben gesagt, ja gut, dann gibt's jetzt eben hier auch Frauen, also, aber die können ja nicht mal Fußball spielen. Mhm.
Und bitte nicht so laut sagen, also, dass ihr jetzt auch Frauen,
wenn die wenigstens Fußball spielen können. Ja. Und dann, dann schlagen wir die jetzt der Jugendabteilung zu. Mhm. Also darf man, aber um 20 Uhr muss Training beendet sein. Mhm. Aber wir waren ja auch alle voll berufstätig und so. Ja. Und es war auf jeden Fall ein Riesentheater, aber mit ganz viel Geduld und eben auch ein bisschen Druck und ne, so zwischen. Also mal sauer werden, mal was kaputt machen, mal nicht die Kabine verlassen, nö, ist jetzt unsere und so. Und dann hat sich das so ein bisschen, dann sind da die Ersten, die dann auch sagten, ja, das geht jetzt auch nicht mehr. Also wir sind jetzt hier kurz vor den 90er Jahren und können jetzt nicht einfach sagen, hier gibt's keine Frauen und basta. Und dann haben wir da das erste Team dann sozusagen etabliert und dann mussten wir uns aber natürlich eine Trainerin suchen. Ja, wenn ihr wenigstens mal ein bisschen Leistung bringen würdet, dann wäre euer Standing auch besser im Verein. Mhm. Also man hatte ja noch die alten Männer aus den 60er, 70ern. Dann die, ne? Also heute nehmen einem ja die Flüchtlinge alles weg.
Ja.
Früher waren es die Frauen.
Die Frauen, ja.
Die nehmen uns alles weg, jetzt auch noch Fußball. Ist wörtlich gefallen.
Krass.
Jetzt auch noch Fußball.
Krass, krass.
Und damit man den, damit man da ein besseres Standing hat, hat natürlich einer von den alten Männern gesagt, ja, wenn ihr wenigstens mal ein bisschen Leistung bringen würdet. Und dann haben zwei so Frauen bei uns mitgespielt, die kamen vom HSV und haben auch relativ hochklassig sozusagen für Frauen damals gespielt und hatten als Mädchen da schon Fußball spielen gelernt. Mhm. Also wir waren ja alle blutige Amateurinnen. Und dann haben die gesagt, die hatten aber auf diesen Druck und dieses ganze Leistungsding keinen Bock und sind dann zu uns gekommen, können wir da nicht mitspielen? Und wir so, ja, mitspielen ist schwierig, ihr müsst uns schon trainieren, weil ihr könnt ja Fußball spielen und wir nicht und wir sollen hier auch mal Leistung zeigen. Ihr könnt uns ja mal das beibringen, dann zeigen wir da Leistung, dann sind wir etabliert und dann könnt ihr einfach mitspielen.
Ah.
Das hat super geklappt.
Wahnsinn.
Es endete in der Landesliga. Dann mal für eine Saison.
Okay.
Dann hatten wir unsere Schuldige getan, leistungsmäßig. Dann durften wir auch wieder absteigen.
Okay. Ja, und jetzt hat sich das Ganze ja schon ganz schön entwickelt. Aber als ich noch Fußball gespielt habe, 2003, da war es auch, also zumindest Trikots und so, war echt schwierig auch zu kriegen. Also es war auch noch nicht so rosig, würde ich jetzt sagen.
Ach, das haben wir immer alles selber.
Wir haben alles selber besorgt, ne?
Genau.
Ja, genau.
Dann haben wir mal mit Rote Flora, dann haben wir die selber bedruckt mit der Flora-Druckgruppe. Das fanden wir sowieso gut.
Ja.
Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, wir sind ja jetzt nicht irgendwie total unterprivilegierte arbeitslose Mädchen aus dem Hochhaus-Ghetto. Also da haben wir uns einfach einen Trikotsatz gekauft, alle zusammengeschmissen.
Ja.
Dann wollten da ja auch politisch ein Statement setzen, haben uns da mit der Flora-Druckgruppe verabredet, wo die Hälfte schon da auch von war. Und haben uns die selber beflockt und haben damit richtig Liga gespielt, hat auch keiner was gesagt. Also gab es so ein bisschen Irritationen, aber gibt keine Regel, dass das verboten ist.
Nö.
Also insofern.
Nö, ich wollte auch immer die 14 haben, aber das war nur 1 bis 9 und dann habe ich auch so eine 1 vor die 4.
Genau. Nein, wir hatten auch, haben sich da, die ersten Nummern wurden aufgenäht.
Mhm.
Ne, weil man kann ja, Siebdruck kannst ja nicht Nummern drucken.
Ja.
Man bräuchte ja für jede Nummer ein anderes Sieb. Also wurden die hinten drauf appliziert, sah mega aus, mega.
Ja, sehr cool. Ja, Mensch.
Wann hast du denn angefangen, Nicole?
Ja, wann war das?
Mitte, Ende der 90er. Ich stand im Stadion und dachte, mir geht's auf die Nerven, das kann ich ja besser. Und warum kann ich ja eigentlich nicht Fußball spielen? Weil ich wollte ja als Kind schon Fußball spielen, durfte ich nicht. Also wurde ich Leistungsschwimmerin, Handball gespielt. Und dachte, ja, aber jetzt könnte ich auch mal gut Fußball spielen. Mhm. Und dann meinte irgendjemand, du
du, St. Pauli hat auch ein Frauenteam. Und ich so, what? Und dann bin ich da mal hingegangen. Und dann bin ich quasi von als Erwachsene von null auf Landesliga da eingestiegen. Und wir sind auch glorreich direkt in der Saison wieder abgestiegen. Und da war es auch kurz davor, ob sich der Laden auflöst, weil da ein Teil auch gegangen ist und so. Mhm. Ja, und von da an war es bis heute ein sehr weiter Weg und ist auch noch nicht da, wo es hin muss.
Ne? Nee. Aber krass, ja. Und du machst ja auch noch Stadionführung jetzt.
Ja, mache ich jetzt auch schon. Hm, 6 Jahre fast.
6 Jahre.
Ja, also es fing eigentlich ganz einfach an. Also ich dachte, also ich hörte, dass wieder Guides gesucht werden und dachte, warum sind eigentlich größtenteils Männer immer unterwegs mit unseren Gästen? Mhm. Und das ging mir irgendwie auf die Nerven und ich war eh gerade so in so einem Female, keine Ahnung, Modus. Und dachte, bei unserem hohen Frauenanteil geht das nicht. Also so. Und dann dachte ich, das, was die Typen, die ich da gesehen habe, erzählen kann. Also da kann ja ich mehr Geschichten erzählen.
Definitiv. Also ich
und dachte, jetzt springe ich über meinen eigenen Schatten und mach das einfach. Und ja, es macht Spaß. Und ich glaube, wenn wir dann, wir sind schon relativ viele Frauen, also gut ein Drittel. Und ich sage immer, wenn wir dann die Hälfte haben, dann kann ich auch mal abdanken.
Ja. Aber warst du da die Erste oder?
Nein. Nein, da gab es vorher schon Frauen. Ja.
Und kommen da manchmal irgendwelche blöden Sprüche oder von den, die in der Führung sind, wieso macht das jetzt eine Frau? Oder?
Nein, aber es ist so, wir haben ja auch viele VIP-Gäste, die die Separés oder den Ballsaal mieten, die dann oft Stadiontouren buchen, die dann doch leicht irritiert sind, wenn sie dann die 4 Guides sehen und davon sind 3 eine Frau. Das Beste war eine Frau, die mich dann fragte, also erst fragte sie, ob sie eine Jacke braucht. Woraufhin ich da meinte, ich kenne ihr Kälteempfinden nicht. Manche Frauen brauchen eine Jacke, manche nicht. Also sie fragte mich explizit als Frau.
Ah ja, okay.
So. Und dann fragte sie auch noch, ob da auch was für Frauen dabei sei. Und dann habe ich geguckt wie ein Auto mit angeswitchten Scheinwerfern. Und war irritiert von dieser Frage, weil also so eine blöde Frage hatte ich schon lange nicht mehr gehört. Und habe dann einfach, bis sie dann merkte, dass irgendwas mit mir nicht stimmt und an mir runterguckte und merkte, achso, das ist ja auch eine Frau, die hier die Tour macht. Also, so.
Ja.
Gut, die gibt's auch.
Ja, okay.
Aber sonst, nein, wir haben auch viele Junggesellenabschiede, das ist dann nicht immer so toll. Aber wir sind echt ein gutes Team und wir haben auch, wenn irgendwas nicht gut laufen sollte, auch jederzeit das Recht, eine Tour abzubrechen. So.
Und die Touren sind ja auch immer so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer es macht, ne? Oder wie wird man da eingearbeitet? Also, wenn ich das jetzt werden wollen würde, würde ich dann mal bei dir mitlaufen. Und
genau, du läufst dann bei mehreren Menschen mit,
ja,
weil die Touren so sehr divers sind und so soll es auch bleiben.
Ja.
Also Werbung wird damit gemacht, dass wir allesamt aus der Fanszene kommen und natürlich unterschiedliche Anekdoten zu erzählen haben. Ja? Also meine reichen weiter in die Geschichte als jetzt, ich sag mal, beim 22-jährigen Guide, der aber wiederum ganz anderen Fokus hat, der auch total interessant ist. Und ich mag das Gebäsche von jung, alt, ultra, nicht ultra, kann ich überhaupt nicht leiden, weil wir machen alle irgendwie Sinn. Und umso diverser wir uns da hinstellen, also umso cooler sind dann auch die Touren. Und wir sagen jedem Gast auch, kommt einfach wieder, weil jede Tour ist anders, jede Tour ist cool und ihr nehmt auf jeden Fall immer was mit. So.
Ja. Ja, jetzt haben wir ganz viel schon.
Aber die, wenn ich dann nochmal auf Stadiontour zurückkommen darf, also die beste Stadiontour, die ich je gemacht habe, außerhalb von St. Pauli natürlich, die dann Nico gegeben hat, war, als wir mal mit dem FC Lampedusa in Barcelona waren. Da kommen wir ja später noch drauf zurück.
Und können wir auch jetzt schon. Aber ja.
Nein, und da wurde dann uns auch eine Stadiontour natürlich geschenkt. Also ich als großer FC Barcelona-Fan und dann gab es da eine Stadiontour beim FC Barcelona. Dann hatten die sich da vorbereitet, dass sie die auf Englisch geben wollte, weil das sind ja Geflüchtete.
Ah.
So. Geflüchtete Jugendliche, die von sonst wo nach Hamburg geflüchtet sind, die können alles Mögliche, aber kein Englisch.
Mhm.
Und sie hatten eh schon Barbara gebucht, also auch eine Frau, die diese Tour auf Englisch macht. Dann haben die da hektisch rumtelefoniert, ob irgendjemand von ihren Guides Deutsch kann. Kann aber keiner. Und dann hat Barbara gesagt, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Wir machen ja eine Stadiontour.
Ja, muss man
da
ja nur
durchgehen.
Da braucht
man keine Sprache.
Ja.
Da sprechen wir doch alle Fußball.
Ja.
Und die hat das so toll gemacht, Das war so unfassbar.
Ja. Cool.
Ne? Also die, und die da eben durchs Barcelona-Stadion führt. Ja. Und das wurde, da gab es auch gar keinen, da wurde auch nicht gefragt, ja, das macht eine Frau. Oder das wurde überhaupt nicht thematisiert. Da kam Barbara und das Einzige, was thematisiert wurde, war, sie war, sollte das eigentlich auf Englisch machen, aber Englisch versteht hier kaum jemand, das bringt nichts. Und dann hat sie das halt mit Hand, Fuß und sonst wie gemacht. Und es wurde wahnsinnig gelacht. Und sie hat wirklich dann auch so Witze gemacht, wer beim Training, da waren sie auf so Grandplätze hinterm Stadion. Ja, wer beim Training schwätzt, der muss dann eine Woche da trainieren, alleine. Und das alleine sprachlich so zu verkaufen, dass alle gelacht haben, dass alle verstanden haben. Und ich mich da heute noch dran erinnere, also ich weiß gar nicht, wie sie das überhaupt gemacht hat. Die fand ich zum Beispiel auch mega, mega.
Ja, ich hatte auch eine sehr coole Tour in Buenos Aires, bei Boca. Und also es war auch eine Guide und die war auch so mega cool. Und das sind dann so Beispiele, wo ich dachte, hey, ja, und das ist wichtig, dass viele Frauen das auch weltweit machen. So. Und die war wirklich, die ist dann alleine auf der Tribüne, wo die Ultras von Boca stehen, ist die so krass rumgehüpft, so, um einfach den Menschen zu zeigen, wie doll dieses Haus wackeln kann. Mhm. Und dann jetzt hüpft alle mit und so. Und das war richtig cool.
Ja, cool. Ja. Ja, sehr gut. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die etwas längere Vergangenheit gesprochen. 10 Jahre her ist nochmal ein ganz, ganz tolles Projekt entstanden, nämlich der FC Lampedusa. Ja, warum heißt das Ganze eigentlich FC Lampedusa?
Ja, da müssen wir einen kleinen, kurzen Step in die Geschichte tatsächlich gehen.
Ja.
Am 8. März.
Am 8. März.
Genau.
2014 wurden wir, als wir einen Nachbarschaftsgrillen für Menschen im Stadtteil gemacht haben, die geflüchtet waren, gefragt, in der St. Pauli-Kirche wären 80 Geflüchtete, die über die Insel Lampedusa kamen, untergebracht. Und von diesen 80 wollen irgendwie 20 Fußball spielen. Und ihr seid doch Fußballerinnen. Könntet ihr euch vorstellen, ihr kennt euch jetzt auch mit Geflüchteten aus, ihr macht doch so viel da in der Szene und so, vorstellen, die zu trainieren. Mhm. Und dann, wir ja, so wirklich beim Wenden der Wurst, ich weiß noch, ich musste dann los, weil wir unsere Abteilungsweihnachtsfeier hatten, verspätet am 8. März im Clubheim.
Das war
direkt Budapester Straße
in
gegenüber.
In der großen Halle.
Ich so, ich muss jetzt mit meinen roten Nelken rüber zu... Welcome Hell hieß, glaube ich, unsere Party von der Frauenabteilung. Und ja, das war einer der schönsten internationalen Frauentage, die man sich so vorstellen kann. Also ich fand, wir mussten da noch kurz drüber nachdenken, ob wir es machen, aber eigentlich war es uns klar, dass wir es machen werden.
Also
genau,
an
und
sich
dadurch, dass die ersten Geflüchteten eben über die Insel Lampedusa kamen, also die zu Italien gehört, war dann klar, wir nennen es jetzt erstmal FC Lampedusa. So.
Ja, dazu muss man natürlich sagen, eigentlich klingt das ja erstmal total schrecklich, ne? Also
ja,
was machen Frauen am Internationalen Frauentag?
Sie grillen.
Sie schmeißen den Grill bei einem Hallenfußballturnier für Geflüchtete. Also was ist denn das eigentlich für ein Emanzipationsgedanke? Aber da wir halt so multibegabt sind, wurden wir schon so als Gruppe angefragt, ja, ihr macht doch sowas öfter und könnt ihr nicht da den Grill schmeißen? Und dann... Ja, das ist hier ein Fußballturnier, hier hat überhaupt niemand Ahnung von Fußball. Ihr seid eigentlich die Frauen am Grill, sind die einzigen, die was von Fußball verstehen. Habt ihr nicht Lust, da so ein Team draus zu machen aus lauter ambitionierten Geflüchteten, die eben jetzt hier gestrandet sind und sowieso nicht so richtig wissen, was sie machen sollen, aber Bock auf Fußball haben? Und dann haben wir gedacht, ja, klar, machen wir, können wir mal ausprobieren. Und dann ist das natürlich ja alles, da hat sich ja auch seit den 80er Jahren nichts geändert. Man braucht ja erstmal einen Platz.
Genau, hast ja eben schon gesagt, dass das in Hamburg sehr schwierig ist.
Da hat sich auch gar nichts dran geändert, es wird auch immer schlimmer.
Ja, klar,
und dann hat uns das Café Treibeis, das ist so ein alternatives Café in Ottensen, dem muss man hier mal Props geben.
Café Treibeis, sollen wir mal verlinken?
Ja, die haben so eine Freizeit, so eine Kneipenteam gehabt, auf so einem total abgetrashten Grandplatz in Bahrenfeld, wo es immer hieß, ja, da wird eine Schulturnhalle gebaut, die spielten da einmal die Woche, ich glaube schon seit 10 Jahren, weil da wird ja immer eine Schulturnhalle gebaut. Da wurde natürlich kein Geld reingesteckt, gab keine Kabinen, also will ich gar nicht ins Detail gehen.
Keine Duschen?
Ja, das möchtet ihr, da war so ein Container, aber wir beschreiben es lieber nicht. Und die haben von sich aus gesagt, ach, wisst ihr was, na, wir machen das hier schon seit 10 Jahren. Ihr habt überhaupt keinen Platz. Wir geben euch unseren. Und dann haben, da den auch sonst niemand mehr bespielte, haben wir uns da natürlich total breit gemacht und haben dann da irgendwie einmal die Woche Training gegeben. Und dann ging das aber relativ schnell. Im Winter hatten wir noch so eine Halle. Das war aber total mopsig. Das macht ja überhaupt keinen Spaß. Also jeder von uns, der gerne Fußball spielt, weiß, dass Halle, das ist ja nicht Fußball, das ist ja Leipzig. Und dann kam aber auch ganz schnell irgendwie 2015, wo da die Grenzkontrollen von Serbien zu Ungarn eingestellt wurden, weil die wollten auch nicht dann ganz Syrien und ganz Afghanistan und alle, die da vor Krieg und Terror flüchten, selber unterbringen und ernähren müssen. Und Westeuropa schottet sich da schön ab. Und dann war uns sofort klar, das muss man jetzt öffnen. Also es war ja so dieses, wir schaffen das, welcome, wo die Leute am Bahnhof Brote geschmiert haben und Teddybärchen verteilt und nee, alles super, also muss man machen. Und aber da kannst du ja nicht sagen, nee, das ist ja so ein exklusiver Club für...
Nur aus Lampedusa.
Eigentlich ist es reiner Zufall. Ich mag das Wort eigentlich nicht, weil es keine Zufälle gibt in meiner Welt, aber... wir könnten genauso gut FC Lesbos heißen. Ja? Das war jetzt einfach der Situation geschuldet, wo es irgendwie losging. Also dann ging es ja relativ schnell, wo wir auch sehr eng mit vernünftigen Leuten, die gibt es tatsächlich auch vom HSV zusammengearbeitet haben, weil auf Parkplatz Braun 6000 Geflüchtete untergebracht waren. Und die hatten so ein offenes Sportangebot für die Menschen, die da wohnten. Und mit denen haben wir uns relativ schnell zusammengetan.
Also wir mussten denen dann schreiben und dann haben die gleich geantwortet, oh toll, dass ihr euch meldet, wir haben uns nicht getraut, weil ihr seid ja von St. Pauli und dann noch Frauen. Und das waren natürlich alles junge Typen und dann noch vom HSV, sag jetzt auch mal, und die haben sich einfach nicht getraut.
Krass.
Und dann haben die gesagt, ja, wie viel dürfen wir denn mitbringen von ihrem Parkplatz? Und wir da, also da von den Zelten, da die Leute haben ja da teilweise in Zelten gewohnt. Und dann haben wir gesagt, ja, nicht mehr als 20. Da standen da 20 junge Männer im HSV-Trikot vor uns.
Muss man aushalten können, aber es war dann extrem lustig.
Ja. Immerhin, der HSV hat denen ja dann eben Klamotten geschenkt, weil muss ja auch in irgendwas da zum Training kommen. Und dann hatte noch eine unserer Ex-Trainerinnen, die jetzt 3 kleine Kinder hat, die hatte noch Kontakt zu so einem Typ, der in so einer Einrichtung für minderjährige Unbegleitete gearbeitet hat. Und da kam natürlich dann auch immer mehr. Und der fragte dann auch, wie viel darf ich denn mitbringen? Und wir so, ja, vielleicht nicht mehr als 10. Und dann, und bitte ab 16. Und dann standen da natürlich gleich 10.
Gerade 16 geworden.
Ja, oder auch nicht, wer weiß. Nicht, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall waren sie nicht 12 immerhin, ne? Und dann waren wir da teilweise 40 Leute, also 40 Spieler und 4 Trainerinnen.
Und nur Trainerinnen.
Ja, aber und das kam, da gab es nie.
Ja, das war eigentlich uns das relativ schnell klar. Also wer den Grill macht, möchte auch alleine regieren dürfen dann. Nee, Schatz, aber es gab schon irgendwie Anfragen und braucht ja nicht noch einen Trainer und so. Wo wir dann gesagt haben, nee,
wollen wir eigentlich nicht. Hätte ich mir fast gedacht, dass sowas kam.
Wir wollen lieber unter uns Frauen sein. Und dann wurden wir als nicht inklusive Emanzen beschimpft. Und also wirklich in der eigenen Fanszene.
Und da kann ich mich gar nicht
dran erinnern. Doch, vorm Jolly. Ich werde es nie vergessen. Und dann haben wir
gesagt, verdrängt.
Weißt du was, Diggi? Dann gehst du Messehallen oder Parkplatz Braun, machst ein neues Fußballteam auf, weil man kann nicht genug haben.
Ja.
Aber quatsch hier nicht an unser Projekt rein.
Ja.
Also weil was Fußball gar nicht mehr braucht, sind Gockel.
Mhm.
Es gibt inzwischen auch weibliche Gockel, die gibt es auch.
Ja.
Aber nein, also genau das brauchen wir nicht. Mach deinen eigenen Scheiß, aber lass uns bitte in Frieden. Und damit sind wir eigentlich super erfolgreich gefahren die ganze Zeit. Und
Ja. Ich erinnere noch eine sehr schöne Geschichte. Ach
genau, wir haben da nämlich noch
eine sehr schöne Geschichte.
Wenn du uns helfen willst, kannst du Wäsche waschen.
Wo einer gesagt hat, ja, kann ich euch nicht irgendwie helfen und so. Ja, ich war auch mal Kindertrainer bei XY, Punkt, 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 Punkt. Und wir so, nee, also Trainerin haben wir genug, aber wir bräuchten unbedingt jemanden, der nach Freundschaftsspielen und Turnieren die Trikots wäscht. Genau. Der hat sich nie wieder gemeldet. Genau.
Ja, schade.
Leider. Hat sich nie wieder gemeldet.
Und für die Spieler war das auch ganz normal, dass ihr Frauen wart oder
ja.
Genau.
Naja, also man muss da ja auch mal weiterdenken, ne? Also stell dir vor, du kommst, sagen wir, du bist 17, kommst aus Afghanistan, landest irgendwie in Hamburg.
Ja.
Aber was lernst du dann kennen? Dann hast du eine Betreuerin, eine Sozialarbeiterin. Dann, wenn du Glück hast, wirst du eingeschult. Dann hast du eine Lehrerin. Mm. Und dann sagt jemand, komm mal mit, ich gehe zum Fußball. Dann hast du eine Trainerin.
Ja.
Und zu Hause hast du noch eine Mutter und eine Oma und eine Schwester. Also das ist ja nichts Außergewöhnliches.
Es fühlt sich aber ganz normal so an für die Spieler wie für ein, ich sag mal jetzt, 17-jähriges Mädchen oder 15-jähriges Mädchen beim FC St. Pauli, was von einem Typen trainiert wird. Mhm.
Ja,
das fragt ja auch nicht irgendwie, wie das für ihn ist.
Genau.
Wobei man das mal fragen müsste. Sollte man
vielleicht mal, ja.
Nee, ich habe mehrere Fortbildungen gemacht, also zum Beispiel so in meiner Trainerin-Lizenzgeschichte und so weiter, wo es um so Sachen geht, wie was mit dem weiblichen Körper passiert, Zyklus und so weiter und so fort. Ja, das haben nämlich diese Gockel nicht auf dem Zettel, weil sie einfach nicht gelernt haben. Das kann man jetzt auch noch nicht mal vorwerfen. Wird jetzt aber in moderne Trainerin-Lizenzen auch mit aufgenommen.
Ja, aber
ein weiblicher Körper, wenn er zum Beispiel menstruiert, einfach verletzungsanfälliger ist. Das ist so,
ja,
weil die Knochen weicher sind, bla bla.
Wir haben ja immer gerne das Beispiel, weil das werden wir natürlich immer gefragt, wie ist das denn für die, dass ihr Frauen seid?
Ja, ne? Habe ich natürlich jetzt auch. Ne?
Also, der Klassiker.
Ja, das ist natürlich der Klassiker, aber deren Welt besteht ja nicht aus Männern.
Ja.
Ne? Die haben eine Mutter, die haben eine Schwester, die haben eine Lehrerin, die haben eine Sozialarbeiterin.
Finde ich super, das halt so erklärt. Ich glaube, es ist eher so dieses Fußball-Ding wieder, ne? Dass das so ein männliches Phänomen ist, stellt man sich dann vor. Und wieso, also super,
ja,
ich freue mich einfach so sehr, dass da fünf Trainerinnen sind.
Aber es wird ja auch nie eine Frau gefragt, wie kommt es denn, dass du Mathematiklehrerin geworden bist? Du bist doch eine Frau.
Ja.
Ich meine, sowas würde doch 2024 niemand mehr fragen.
Ja,
warum fragt man das denn bei Fußballlehrerinnen? Und was anderes sind wir ja nicht.
Ja.
Wir sind ja praktisch deren Fußballlehrerin.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass wir jetzt den Bayern München Co-Trainerin sind und man dann sagt, ja, ist ja erstaunlich, dass man als Frau überhaupt so weit gekommen ist. Sondern wir haben ja Jugendliche, wo also... Um ehrlich zu sein, da fehlt es ja schon fast an den Grundbegriffen. Was ist eigentlich Fußball?
Mhm.
Was ist ein Vollspann? Womit treffe ich den Ball? Wo fliegt der dann hin? Und so. Also wir bringen denen ja Fußballspielen bei.
Mhm. Ja.
Insofern sind wir ihre Fußballlehrerinnen. Und Lehrerinnen sind ja an jeder IVK-Klasse, wo die da hingehen müssen, noch und nöcher. Also für die ist das viel weniger ein Problem als für weiße deutsche Männer, die fragen, warum Frauen irgendwie migrierte Jugendliche trainieren oder Männer trainieren. Das fragen eigentlich nur weiße deutsche Männer, ganz ehrlich. Die interessiert das am meisten.
Mhm.
Also
ja,
es ist noch nie jemand gekommen und gesagt,
gehabt, so,
nee, ich möchte aber nicht, dass meine Trainerinnen weiblich sind. Ich glaube, ich gehe lieber woanders hin.
Mhm.
Also gab es noch nie.
Ja. Ja, also das. Ja, aber ja, auf jeden Fall.
Und wir sind ja auch noch streng. Also es ist ja
auch
nicht immer nur witzig bei uns. Ne, es gibt auch mal Ärger, man wird auch mal richtig angeranzt. Ist ein bisschen 50er-Jahre-Pädagogik. Wir kommen ja nicht aus der sozialen Arbeit.
Ja.
Bei uns wird ja nicht gepuschelt, da wird ja auch geschimpft. Also die haben es auch nicht immer leicht mit uns. Und trotzdem kommen die ja dann immer wieder.
Aber dann habt ihr damals sofort dann so einen Trainingsplan auch, also so gesagt, so und so und so oft trainieren wir und wir treffen uns so dann und dann wieder. Das kam dann gleich ganz schnell, oder wie?
Naja, man kann ja jetzt nicht dem Kneipenteam ihren Platz wegnehmen und dann kommt man nicht. Das wäre ja auch total assig.
Ja.
Also die trainierten da, ich weiß jetzt nicht mehr, mittwochs von 18 bis 20.30 Uhr.
Und dann habt ihr das...
Und dann haben wir das übernommen, weil auf dem Papier trainierten da ja noch andere.
Mhm.
Dann haben wir aber relativ schnell gemerkt, die kommen alle gar nicht mehr. Also so Thekenmannschaften.
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, die kommen alle gar nicht mehr, weil das so ranzig war, voller Scherben und Dreck. Also es war wirklich schon auch echt krass so. Und dann haben wir das mal zweimal die Woche gemacht, haben dann aber festgestellt, das ist uns auch zu viel.
Mhm.
Und dann haben wir da aber immer so Freundschaftsspiele gemacht, auch am Wochenende und so. Und der Hausmeister von der Schule wird das wohl gewesen sein, nehme ich mal an, der war uns auch sehr wohlgesonnen, der fand das ganz toll. Und dann durften wir das auch machen, bis es, dann gab es aber Lärmbeschwerden aus der Nachbarschaft.
Ah, ja, weil, gebaut.
Ja, dann war die der Schule, Platz ganz weg, die aber diese Freundschaftsspiele durften wir nicht mehr machen, weil das hatten wir dann auch Samstag, Sonntag
mal so, wegen gemacht. Der
und dann haben die Anwohner sich beschwert, okay, weil das sonst eben nicht bespielt worden ist. Und dann wurde auch diese Schulturnhalle tatsächlich mal gebaut. Also jetzt gibt es den Platz auch gar nicht mehr. Und dann hatten wir aber keinen Platz mehr.
Genau, was dann? Was war dann los?
Ja, dann waren wir erstmal sehr frustriert. Was macht man dann? Man geht erstmal in die Bar.
Genau,
in die Bar. Und wir saßen dann, hatte ich nie vergessen, im Backboard, was ja auch Diplomist ist, und haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt? Und dann dachten wir, wir können eigentlich nur dahin zurückgehen, wo wir herkommen. Mhm. Wir fragen jetzt einfach mal beim FC St. Pauli. Mhm. Und so kam eins zum anderen und die alten Herren hatten irgendwie einen Platz, den sie wenig genutzt haben, bis gar nicht. Und
die Super-Senioren, die haben dann auch
heißen
die, wieder auf ihr Training verzichtet.
Genau.
Wegen uns trainieren die gar nicht mehr.
Okay.
Also die kamen dann eh nur noch im Sommer.
Ja.
Aber es ist ja ihre Sache, es ist ja ihr Platz. Ja. Aber die haben gesagt, das ist ein tolles Projekt, die haben jetzt keinen Platz mehr.
Es musste jemand gehen, Leute, damit ihr...
Wir trainieren jetzt gar nicht mehr, damit ihr unsere Trainingszeit haben könnt. Weil bei St. Pauli steht ja, da ist ja nichts, da ist ja kein Gap von 5 Minuten. Da kannst du ja nicht eine Trainingszeit bekommen. Das ist total overloaded da.
So hatten wir dann den ersten Termin, ne, mit dem Präsidium und haben uns überlegt, was wir jetzt machen können, weil ja auch wichtig war, irgendwie zu gucken, wie hängt so ein Projekt mit am FC St. Pauli. Mhm. Und wir sind jetzt quasi an 3 Punkten aufgehängt. Das war die Idee, also sportlerisch, was die Anlage angeht und den Platz an der Herrenfußballabteilung, am CSR, was sozusagen unsere Förderung und Spenden und so weiter angeht und eben am Präsidium, was sozusagen die schützende Hand und die, ich sag mal, die politische Kraft innerhalb des Vereins ist, die dann sagt, das ist genau das, was wir möchten. Ja, also so eine, wir haben es damals, wie es so schön heißt, Win-Win-Situation auch genannt, weil natürlich der Verein auch davon profitiert, dass sie ein offizielles Refugee-Team haben und wir eben auch, dass wir wissen, wenn irgendwas ist, wir haben eine Presseabteilung und dann geht das relativ schnell.
So, das ist dann das offizielle Refugee-Team. Team und das ist sowas, was auch andere Vereine haben. Das ist so ein Ding dann sozusagen.
Nein, und hier, was ich da...
Nicht. Also, nee. Mir fällt jetzt kein Verein ein. Also Babelsberg hatte das mal kurz, aber die haben wie viele andere Fußballinitiativen oder Projekte, die sowas ähnliches gemacht haben, wie wir, irgendwann das Handtuch geschmissen. Also das kann man auch wirklich so sagen. Es gibt wenig, die 10 Jahre am Stück durchgezogen haben. Ich weiß auch nicht, wie wir es geschafft haben. Es ging eigentlich doch relativ schnell. Und ja.
Ja, man muss halt auch aufpassen, dass man sich da nicht übernimmt. Ne? Also ganz, es haben ja viele angefangen dann entweder mit diesem Integrationsgedanken, wo man sich immer fragt, wer soll sich denn wohin integrieren? Also wo rein denn eigentlich? Und das ist aber, also gerade bei Jugendlichen zum Beispiel, wir haben ganz viele Jugendliche in den letzten 10 Jahren da gehabt, die natürlich auch Punktspiele machen wollen, die natürlich auch sonntags zum Spiel und die dann auch gewinnen wollen und dies, das, jenes und vielleicht mal irgendwie aufsteigen und so. Und dieses ganze Leistungsding ist ja bei uns jetzt nicht so ausgeprägt. Also es wird auch niemand weggeschickt. Nee, du hast ja wirklich 3 linke Füße und total verklumpelt und du weißt nicht, was ein Ball ist. Du darfst hier nicht spielen, sowas gibt es ja bei uns alles nicht. Die entweder parallel noch gekommen sind oder irgendwann wieder da standen. Mhm. Weil alleine so Sachen wie, wir treffen uns Samstag um 7.30 Uhr, Berner Herweg 526 beim TUS irgendwas. Ja, und dann sitzt du da in deinem Container und denkst, ich weiß weder, was das eine ist, noch was das andere ist, noch wie ich da hinkommen soll. Und ich kann mir auch nicht mit der HVV-App die richtigen Anschlüsse googeln, weil ich da auch keine Erfahrung habe. Ja. Und dann funktioniert das nämlich nicht. Und dann sagen die, ja, nächste Woche spielen wir Halle, bitte Hallenschuhe mitbringen. Habe ich nicht. Was machen jetzt?
Ja, das ist eben auch und genau so, der ja. Punkt, gerade so mit diesem, ihr seid ja so ein Integrationsteam, was Marga gerade schon ansprach, genau das ist halt so der Punkt, dass ich immer auch so denke, so haben wir auch immer gesagt, das ist schön, dass ihr jetzt Fahrräder sammelt für Geflüchtete, ja. Aber das ist gar nicht das, was sie brauchen. Ja, sie brauchen auch ein Fahrrad, aber was sie brauchen ist jemand, der mit ihnen Zeit verbringt, der ihnen beibringt, wie fahre ich denn in dieser Stadt Fahrrad?
Und ihnen auch bitte noch einen Helm besorgt und noch eine Lampe ans Fahrrad
schraubt. Ich sehe jetzt so viele Menschen mit Migrationsvordergrund auf E-Bikes, die für schlecht bezahlte Jobs irgendwie Essen ausfahren an über... ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, was für Menschen das sind, die Essen bestellen, statt sich selber was Gesundes zu kochen. Da könnte ich auch Stunden drüber philosophieren. Aber niemand bringt ihnen bei, wie sie sich weniger in Gefahr bringen, um ihren Job vernünftig ausüben zu können. Ja. Und wir hatten einen Spieler, der wohnte wirklich, was heißt wohnte, also der war untergebracht in den Messehallen. Mhm. Und der wollte zum Training. Der ist mit der U-Bahn zum Berliner Tor gefahren.
Ach Gott, ja.
Ist am Jungfernstieg umgestiegen oder Berliner Tor. Mhm. Und dann wieder mit der U3 zurückgefahren und Feldstraße ausgestiegen. Ja. Dass wir ihm gesagt haben, guck mal, Luftlinie. Wir zeigen dir das mal, du gehst über die Straße, dann bist du zu Hause. Ja.
Weil wir so einen Flyer gemacht haben, wo der Weg beschrieben wurde von der U-Bahn Feldstraße zum Training, Trainingsgelände und mit der Uhrzeit. Und der ist dann mit dem Flyer, hat er sich gedacht, ja, aber dann muss ich ja irgendwo hin. Oder was zum Beispiel der Klassiker war, wenn wir irgendwo so Freundschaftsspiele gemacht haben, ja, dann... ich weiß gar nicht, dann treffen wir uns U-Bahn-Ausgang Niendorf oder Niendorfer Gehege oder ist jetzt nur ein Beispiel. Dann kam immer zurück, welche Farbe?
Ah, ja.
Und wir so, welche Farbe? U-Bahn 3, Niendorfer Gehege, ich weiß jetzt nicht, noch nicht mal, ob es U-Bahn 3 ist.
Na, U2.
Welche Farbe?
Rot.
Und dann alles klar. Ja. Das funktioniert so nicht. Ja. Deswegen treffen wir uns immer Hauptbahnhof, Südsteg, Burger King, kennen alle, oder Altona vor Mediamarkt,
kennen auch alle. Ja, aber es ist halt auch, wenn ich irgendwo, wenn mal im Ausland bin, da könnte mir auch mal passieren, dass ich da mit einer Bahn fahre und dann danach denke, oh, wie dumm, das ist doch da gleich.
Und wenn es dann auch noch Buchstaben sind, die du nicht lesen kannst. Ich hatte das in Moskau. Ich habe dann irgendwann hellorange und dunkelorange verwechselt.
Welche Farbe?
Ja.
Ich hatte das in
und so das Theater, wo ich hin wollte, war dann eine Apotheke. Und ich dachte, warum bin ich jetzt vor der Apotheke? Ja. Ich wollte doch jetzt ins Theater. Und zum Glück sprachen die in der Apotheke Englisch, sonst wäre ich auch lost gewesen.
Aber nochmal, genau, Sprache vorhin, weil ihr ja meintet, Englisch ist jetzt, wie unterhaltet ihr euch? Auch wie bei der Stadionführung?
Genau, wir sprechen Fußball und dann sprechen wir Deutsch. Mhm. Das Gute bei Jugendlichen ist ja A, dass die sowieso wahnsinnig schnell lernen und B, und die meisten sind ja zwischen 16 und...
16 muss man aber sein.
Man muss 16 sein, ja. Das hat auch, erstens hat das was mit der Belastung zu tun und dem Mix, also weil du kannst, theoretisch kannst du ja auch 27 sein oder 31.
Ja.
Da kannst du ja nicht mit 12-Jährigen und 31-Jährigen zusammen Fußball spielen. Ja. Und das hat auch versicherungstechnische Gründe. Wir gehören, es gibt ja keine Jugendabteilung bei St. Pauli. Weil es gibt ja nur dieses Nachwuchsleistungszentrum. Also ja, sind und wir
im Mädchenbereich halt.
Genau, oder Mädchen und Mädchen sind es aber nicht. Und deswegen, wir gehören ja zur Herrenfußballabteilung und da muss man eben 16 sein.
Ah, okay.
Und das ist auch, und wir wollen, also es haben ja auch ganz viele Eltern und du müsstest dann ja mit, weißt du, du kannst ja nicht 13-Jährige übers Wochenende mit nach Flensburg nehmen. Man muss ja schon mal mit den Eltern ein Gespräch führen oder dir irgendwas unterschreiben lassen. Das möchten wir gar nicht.
Ja.
Und ein 16-Jähriger, der soll zu Hause Bescheid sagen. Und ob der das macht oder nicht, ob die Eltern verstanden haben, wo Flensburg ist und dass der erst Sonntag wiederkommt, das ist ja dann seine Sache. Mhm. Ne? Also wir verkaufen den ja nicht irgendwo hin.
Ja.
Aber könnten wir theoretisch.
Ja, aber nochmal zurück. Also 2016 ist dann... Das ist sozusagen das Refugee-Team vom FC St. Pauli geworden.
Genau.
Genau, und dann gab es auch ein Spiel. Also nee, es gab ein Testspiel vom FC St. Pauli gegen den FC Sevilla. Und da ist dann der komplette Kader vom FC Lampedusa mit aufs Spiel
Genau. Egal,
gelaufen. Ja, das waren dann die Einlauf-Nicht-Kinder.
Genau. Wir haben uns sehr lange überlegt, wie wir das jetzt machen können.
Ja.
Die Idee war relativ schnell, dass wir die Kinder, sozusagen die Einlaufkinder, weglassen und der FC Lampedusa mit den beiden Teams auf den Rasen geht. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie können wir das jetzt machen, weil jetzt nicht jeder Spieler Lust hat, die an die Hand nehmen, von einem anderen zu nehmen. Ja. Es ist dann, das kann man ja vielleicht so als Anekdötchen nebenbei erzählen, was gescheitert ist. Die Idee war, wir hatten ja diese Refugee Welcome Schals, dass die sich an einem Schal anfassen. Ja. Aber es war ein Kommunikationsfehler von, was vom Verein in den Tunnel kommt, bleibt manchmal hängen. Und so sind die Schals leider hängen geblieben. Und man stand dann, ich meine, wir wissen alle, es ist dann knallharte Taktung. Man hat diese 3 Minuten von Tunnel bis auf den Rasen und dann muss auch losgehen, auch wenn es ein Freundschaftsspiel ist. Und dann musste man sehr schnell im Tunnel überlegen, wie wir es jetzt machen. Und dann haben wir das einfach den Spielern offen gelassen. Mhm. Und das war eigentlich ein sehr schöner Moment, weil manche haben sich an der Hand genommen, manche sind Arm in Arm auf dem Rasen.
Ach, ja.
Und manche sind einfach nur nebeneinander hergegangen. Was dann auch was mit der aktuellen Situation zu tun hat oder vielleicht auch der Religion oder was auch immer. So, und das war eigentlich total schön, weil sich das verselbstständigt hat. So. Und was wir im Tunnel dann gemerkt haben, war, dass die Kommunikation, die zwischen dem FC St. Pauli und Sevilla stattgefunden hat, leider nicht bei dem Team von Sevilla ankam. Mhm. Das Team vom FC St. Pauli, die wussten, was sie erwartet. Aber die Spieler von Sevilla waren etwas irritiert.
Warum ist er so groß? Oder wie
war ja, was ist das jetzt? Und dann zum Glück hat einer unserer Spieler, der Spanisch-Muttersprachler ist, ihnen dann erklärt, was hier jetzt gerade
abgeht. Was aber auch total super war, weil das fanden die dann natürlich auch total toll und interessant. Und dann war das, hatte das auch so was Authentisches, dass jetzt einer der Spieler ihnen das erklärt, was hier überhaupt vor sich geht. Ja. Und das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Also.
Und unser Keeper war sehr scharf auf die Handschuhe vom Keeper von Sevilla. Und er hat ihm dann im Tunnel versprochen, dass er nach dem Spiel die Handschuhe bekommt und kam extra in die Süd und hat den Spieler gesucht und ihm die Handschuhe gegeben. Er hat es wirklich nicht vergessen. Und das war eigentlich auch ein schöner Moment.
Ja, es war total liebevoll, fand ich auch. Also. Ja.
Und der Anstoß wurde aber auch vom FC Lampedusa ausgeführt, vom Kapitän.
Aber danach gab es noch einen Anstoß.
Ah, okay, ja, ich habe mich schon gefragt.
Nein, danach gab es noch einen Anstoß.
Wo war ich da eigentlich?
Ich weiß es nicht, wir waren auf dem Rasen.
Ach schön. Braucht ihr eine Pause?
Ja, gerne. Ja. Find eine Pause ganz gut.
Gut, dann machen wir mal auch. So, ja, wir wollen ja auch noch mal ein bisschen über euch als Trainerin sprechen. Ihr seid von Anfang an 5 Frauen gewesen und das ist auch immer noch so oder hat sich da irgendwas verändert in der Zeit?
Also die Zusammensetzung hat sich ein bisschen verändert. Also wir sind wir überhaupt noch 5 oder sind wir 4? Ich muss mal kurz durchzählen, Entschuldigung, 1, 2, nee, wir sind weiterhin 4,5, okay. Aber hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass die eine jetzt Mutter von 3 Kindern ist, die schafft das natürlich nicht mehr. Also das ist ja auch alles Ehrenamt. Ne? Mhm. Also wir sind ja alle noch voll berufstätig nebenbei.
Ja.
Und der einen ist es dann auch mal zu viel geworden und die mochte dann nicht mehr so gern. Und dann hat eine andere, die gerade ein Kind gekriegt hat und alleinerziehende Mutter ist, hat aber gesagt, ach, sie könnte sich das vorstellen und dann kommt eben das Kind auch ab und an mit, jetzt nicht im Winter, aber im Sommer, jetzt ist er auch schon 5 und macht dann ab und an mal so Stretching mit so Bändern, das ist natürlich der Mega-Highlight, also sie ist unsere Juniorentrainerin und aber Männer kommen uns da nicht rein, das ist auch immer dann dieses. Also, ja, es ist einfach eine andere Kultur.
Mhm.
Ne? Und wir kennen uns auch alle, muss man dazu sagen, vom Fußballspielen beim FC St. Pauli.
Mhm.
Also wir haben alle zusammen bei den Frauen Fußball gespielt und eben auch die mit dem Kind haben wir dann, waren wir beim Geburtstag eingeladen und haben gesagt, sag mal, Maike, wie sieht's denn aus? Hast du nicht Bock? Willst du nicht bei uns einsteigen? Du würdest da so gut reinpassen, weil wir kennen uns auch alle seit 20, 30, 35 Jahren.
Was ich noch ganz witzig finde, ist, dass die erste ever St. Pauli-Trainerin des Frauenteams war, Schnackel. Mhm. Auch die erste vom FC Lampedusa.
Ah,
war.
Okay.
Und ich finde, da schließt sich irgendwie so ein Kreis, der einfach wunderschön ist. So, und ja, es hat sich dann halt einfach so verselbstständigt.
Die haben wir halt einfach angerufen. Ja. Die hat dann nicht mitgegrillt, sondern die haben wir dann angerufen.
Schnackel, wir brauchen eine Trainerin.
Und sie so. Gesagt, Schnackel, es ist wieder
ja,
so.
Ja, Moment, jo, kann ich mir vorstellen.
Du
ja.
verstehst einfach am meisten von Fußball, im Gegensatz noch mehr als wir, was auch schon viel ist. Wir brauchen dich mal wieder. Jo, ja. kann ich mir vorstellen.
Ah, eine Anekdote muss ich aber auch noch mal kurz von euch erfragen. Und zwar ist ja alles super self-made und einfach toll, dass ihr das alles macht. Aber es ist ja jetzt dieses Refugee-Team vom FC St. Pauli. Und da kam dann auch irgendwann mal sozusagen die Premier League an. Was war da los?
Ja, es war eigentlich ganz lustig. Wir wurden vom Verein, wie so oft, wenn irgendwas ist, werden wir halt angeschrieben. Mhm. So, ja, also jetzt heute kam zum Beispiel, dass das Hamburger Abendblatt an uns interessiert ist. Man hätte uns bei der Millerton-Party schon getroffen und ob wir mal kurz...
Aha.
Genau, und ja, die würden halt gerne was über uns machen. Und so kriegen wir halt öfter irgendwie Sachen vom Verein. Und dann hieß es, ja, da kommen so ein paar Menschen aus from the UK... Und die wollen so ein bisschen was erfahren über Fußball von Geflüchteten, wie man so ein Projekt organisiert in einem Bundesliga-Club. So ungefähr war die Fragestellung. Mhm. Wir so, wer von uns hat Zeit? Okay, wir zu dritt dahin.
Und das ist von so einer Frau von Amnesty.
Ja, und, genau, die ist
und,
dann
und
auch
die,
da.
Und die betreut und das da, diese Männer. Und das ist irgendwie so Inklusion durch Sport. Und, so. Und die hat da so Männer aus UK mit. Und sie genau. ist natürlich und, auch von UK.
Und wir und, dann da halt hin und waren so leicht irritiert. Und dann gab es eine Vorstellungsrunde, hat sich der Erste vorgestellt und meinte so, ja, und ich bin von Liverpool, der nächste Jahr ich bin von Manchester und der nächste Jahr ich bin von Arsenal und wir so, okay, und wir stellten fest, das sind Vertreter der, es waren auch nur Männer, der Premier League, die wissen wollten vom FC St. Pauli, wie sie das denn geschafft haben, dieses Team zu organisieren oder hochzuziehen in so einem Bundesliga-Club. Und wir die Verantwortlichen waren eigentlich gar nicht da und hatten auch gar nicht genug Zeit und wir waren so ein bisschen irritiert. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, dieses ganze Meeting.
Saßen wir da so zu dritt. Maike ist dann erstmal in so einer Viva con Aqua Lounge und die hatten aber, es hatte auch niemand Getränke besorgt und es hatte auch niemand gesagt, ja, das ist dann eine nicht moderierte Gedankenaustausch in Englisch. Also, ne, irgendwer
genau, das wurde
irgendwer
auch
von uns sagte, ich will jetzt keine Namen nennen, sagte zwischendurch auch mal, ich kann dem nicht wirklich immer folgen, was hier so geredet wird. Also es wurde noch nicht mal gefragt, ist das in Ordnung, dass wir jetzt irgendwie... Und dann hatten sich da auch alle verpieselt und irgendwie Maike hat dann erstmal so ein paar Wasserkästen von Viva con Aqua geklaut und irgendwie in der Nachbarlounge da ein paar Gläser gezockt, damit die Männer und die Frau von Amnesty über was zu trinken kriegten.
Und die alle im Anzug, oder wie?
Sie hatte auch, es gab auch kein jetzt Konzept oder so, also man wusste jetzt auch gar nicht, sie hatte das, glaube ich, so organisiert, das war dann wahrscheinlich irgendwie ein Finanzierungsding und von jedem Profi Champions League Club war eben die ein so ein Social Responsibility Mensch irgendwie und dann ja,
aber waren das CSR-Leute, die CSR hier angedockt hatten.
Genau. Okay. Und die mussten danach auch noch zu Borussia Dortmund und dann hatten sie noch einen Termin bei lass mich lügen Wolfsburg oder so und es war aber so witzig.
Also wir hatten auf jeden Fall Spaß mit denen, aber wir hatten plötzlich alles geerbt. Also die Moderation, worum geht's hier eigentlich? Catering, was wir nicht konnten, weil wir nichts mit hatten, hätten wir es gewusst.
Also meine Lieblingsszene war dann, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Mann aus Sheffield war oder aus von Clapton, der dann sagte, ja und so, also na und sie hätten ja auch so ein Stadion da hochgebaut in so einer Arbeiterwohngegend mit hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund und da gibt's überhaupt, die gehen nie ins Stadion und dann hätten sie da schon die Schulen mit Eintrittskarten beschenkt, aber irgendwie läuft das nicht und so. Und dann saßen wir da so zu dritt und meinten, mach doch mal Cricket. Ne? Mhm. Also man muss ja jetzt auch, ihr seid zwar ein Fußballverein, aber man muss sich ja auch jetzt nicht per se also die Leute ins Stadion zwingen und dann sagt man, ja, wir haben was für den Stadtteil gemacht. Ja. Also es ging auch gar nicht um Geflüchtete, sondern es waren einfach die Nachbarn, waren eben so eine pakistanische Community oder pakistanischstämmige Community. Und ihr vielleicht solltet ihr mal so Freizeit-Cricket anbieten auf eurem Gelände. Die haben ja sicherlich auch keine Felder. Wird ja sein wie hier. Ach, das ist ja eine gute Idee. Sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Mensch. Muss ja gar nicht Fußball sein. Und es war auch so witzig. Und dann irgendwann war man auch so hergesabbelt in seiner Lounge da. Und in seiner VIP-Lounge. Und dann meinten wir, ja, wollen wir nicht einfach mal runtergehen ins Clubheim auf die Sonnenterrasse? Ja. Dann bestellen wir uns alle ein Bier und machen das so informell weiter. Ach, da warte ich schon eine Stunde drauf. Also die sind ja auch so witzig. Ja. Ne? Und dann haben wir da schön mit denen noch ein paar Bierchen gezischt. Dann kam auch mal wieder irgendwer, kam Christiane vom FC St. Pauli da vorbeigeschlappt. Ich glaube, die wusste gar nicht, dass die da eingeladen waren. Also es war auch so, also es war irgendwie so unkoordiniert, unorganisiert und dadurch dann total lustig. Ja. So, ne?
Und haben Sie jetzt Refugee-Teams?
Also wir sind nicht dran geblieben, wie sich das mit dem Cricket weiterentwickelt hat. Aber das war wirklich so eine absurde Anekdote.
Ja. Ne? Ja, sehr geil. Ja, aber ihr seid ja auch mehr als Trainerin, muss man ja auch sagen. Ne? Also ihr habt schon auch so eine gewisse Funktion, dass die Spieler, meistens sind es ja Männer, ne? Ja, auch mal mit euch über ihre Sorgen reden.
Nee, das ist aber nicht unsere Funktion.
Nö.
Nö, also... Also wir bestellen die auf jeden Fall nicht an Berner Herweg um 7.30 Uhr.
Um so ein bisschen zu reden.
Und haben sich gefälligst Schuhe zu besorgen. Und ansonsten sollen sie beim Bundesamt für Asylfragen einen Antrag stellen. Sondern natürlich, also ich meine, wir verbringen ja auch viel Zeit miteinander.
Also Flucht ist ja auch ein Thema, was sehr sensibel ist.
Ja. Und wenn da einer irgendwie bei jedem Training eigentlich nur auf der Nase liegt und in den gleichen Schuhen kommt, in denen er geht, in denen er trainiert, und man sagt, hast du eigentlich noch ein paar andere Schuhe? Und er sagt, nein. Und die gehen ja davon auch kaputt. Ja. Also es ist ja nicht nur so, dass man damit nicht Fußball spielen kann, sondern wenn ich ein paar Schuhe habe, dann ruiniere ich das ja vielleicht nicht unbedingt beim Training. Also lassen wir uns natürlich da mal Geld schenken und kaufen dann die billigsten Fußballschuhe. Und dann kriegt halt jeder der mal ein paar Schuhe. Weil wir haben am Anfang haben wir auch mal so gesagt, ja, man kann ja mal so einen Aufruf machen. Also Debbie, du kannst dir nicht vorstellen, was da kam. Total zerranzte, stinkende Drecksschuhe in Größe 46 mit Löchern drunter.
Ja, super.
Als Spende.
Ja.
Also haben wir gesagt, also eigene Schuhe, wo noch nicht andere Stinkefüße drin gesteckt haben, das ist auch Würde.
Ja.
Ne? Und eine meiner Lieblingsgeschichten mit Unterstützung ist immer, wir sind ja mal nach Italien gefahren, zu so einem Antira. Und das ist natürlich immer ein Riesenaufriss. Da kann ja Nicole gleich noch mal was zu unseren Schweiz- und Barcelona-Reisen, zu dem bürokratischen Aufriss erzählen. Mhm. Und Italien war die letzte, da waren wir dann schon so ein bisschen eingegroovt. Und es gibt schon eine Möglichkeit zu reisen, ist aber sehr kompliziert.
Ja.
Und dann haben wir bei Facebook, haben wir ja so eine Seite, und dann haben wir so einen Aufruf gemacht. Wir brauchen ein großes Zelt, wo mindestens 10 Leute drin schlafen können. Wer kann uns sowas leihen oder schenken? Wir fahren nach Italien zum Antira. Da hat so ein Mann geschrieben, ich habe zwar kein Zelt, aber ich habe ein bisschen Geld. Geht doch einfach ein Zelt kaufen,
ja.
Schickt mir die Rechnung, ich überweise euch das, wenn ihr das nicht auslegen könnt, sagt ihr mir, was sowas ungefähr kostet. Der hat uns 120 Euro geschickt und wir haben ein nagelneues Zelt gekauft.
Ja,
da hat er gesagt, ja, ich engagiere mich wenig, ich habe wenig Zeit. Ich kaufe euch einfach ein Zelt. Ja. Ich finde das ein gutes Projekt.
Ja, besser als irgendein zerlöchertes Zelt, was eh im Keller rum.
Ja, und dann, noch,
dann fühlt man sich noch gut.
Was wir noch in Quickborn abholen sollen.
Genau.
Ne? Nee, also es gibt ja dann auch, man kann ja so ganz unproblematisch, dann haben wir dem noch ein Foto von seinem Zelt geschickt, das fand er dann ganz toll. Also
no.
Bespielt natürlich dann, ne? Aus Italien bei 40 Grad in Apulien.
Und dann, wie kommt sowas immer zustande, dass ihr da diese Kontakte dann nach Italien und Barcelona und wie kommt sowas?
In der Schweiz waren wir noch.
Ja, das kam also in erster Linie über unsere Kontakte, kann man sagen.
Mhm.
Ne? Also Italien, das hatte sich rumgesprochen, wer wir sind.
Und das waren so Leute von Antira, glaube ich.
Mit dem
das
Namen so. Lampedusa können natürlich sehr viele was anfangen in Italien. Und viele von denen, die das mitorganisiert haben, sind Clapton-Fans. Mhm. Und die verfolgen ja auch St. Pauli und fanden das Projekt einfach cool und haben uns dann eingeladen. Nur mit der Reiserei ist das ja immer nicht so einfach.
Ja, stelle ich mir auch schwierig
vor. Und das war, als wir quasi die erste Einladung ins Ausland hatten, für uns auch sehr schwierig. Da haben wir in der Tat auch sehr lange drüber gesprochen, weil klar war, wir haben verschiedene Stati von Aufenthaltsrechten im Team.
Ja.
Immer. Ne? Von richtige Scheißpapiere bis gar Papiere, keine. Gar keine Papiere. Es ist alles vorhanden. Und was machst du jetzt? Du kannst ja jetzt nicht sagen, ich nehme X, Y, Z mit und die dürfen nicht, weil sie keine Papiere haben. Im ersten Moment dachten wir, das machen wir nicht, wir bleiben da. Entweder alle oder niemand. Und dann haben wir aber länger drüber nachgedacht und dachten, das ist auch blöd. Weil so ein bisschen wie mit der Presse, ja. Wir haben auch mal gesagt, any press is good press, weil wir natürlich auch mal die Message in die Welt schicken. Mhm. So. Und dann irgendwie diese Gratwanderung hinzubekommen und in diesen sauren Apfel zu beißen, dass man nicht alle mitnehmen kann. Und das so zu vermitteln, dass die mitfahren dürfen, nicht denken, sie sind was Besseres, sondern das alles hinzukriegen. Das war nicht einfach, aber ich würde sagen, das hat uns auf jeden Fall stärker gemacht, weil wir dadurch, was man generell im Fußball Team Spirit nennt, nochmal auf eine ganz andere Ebene gehievt haben. Mhm. So. Ja, was heißt denn das eigentlich? Wann ist man dankbar, wofür und wer hat eigentlich was und warum? Ja, also das waren schon so Fragestellungen, mit denen wir uns sehr lange beschäftigt haben. Und ja, und wenn das dann steht, wo man weiß, okay, also diese und jene Papiere könnten wir mitnehmen,
ja,
dann geht die Bürokratie erstmal los. Und da müssen wir echt sagen, haben wir sehr viel Glück gehabt mit der Ausländer.
Ja, mit einer Innenbehörde,
Frau. Mit einer Frau konkret. Wir nennen jetzt aus politischen Gründen keine Namen, die unser Projekt eben auch einfach total cool fand und meinte, es gibt die Möglichkeit einer Schülerinnen-Sammelliste. Mhm. Das funktioniert so, dass quasi wir dann die Lehrerinnen waren, die mit ihren SchülerInnen auf Reisen gehen. Und dann kriegst du ein Dokument, wo auch draufsteht, dieses Papier ersetzt alle Pässe und ist ein Ausweisdokument der Bundesrepublik Deutschland. Und dann hast du von jedem Spieler ein Passbild mit wann, wo, wie geboren und so weiter. Und damit kannst du dich dann auf Reisen begeben.
Okay.
Es ist aber, wenn jetzt, ich sag mal,
bei... Das ist eigentlich nur für Schulen.
Ne? Eigentlich nur für Schulen. Dann hast du natürlich ganz viele Mohammeds, Mohammeds mit einem M, einem E, einem A. Mhm. Was, wenn da ein Buchstabe falsch ist, kriegst du schon ein Problem mit der Airline, dass du dann vielleicht die Person nicht mitnehmen darfst, weil es auch nicht jeder cool findet. Und es kann natürlich auch an einer Grenze zu Schwierigkeiten führen. Mhm. Wenn es ein Mohammed mit einem M statt mit zwei M geschrieben ist, könnten die theoretisch sagen, nee, der nicht. Und was machst du dann? Auch darüber haben wir uns natürlich vorher Gedanken gemacht, dass wir dann selbstverständlich alle wieder zurückfahren. Aber das war schon immer echt ein großer Ritt.
Ja. Aber sie war uns eben sehr wohlgesonnen, weil sie war eben auch eine ältere Frau, also ne, schon eher Anfang 60 und fand eben immer, die Kinder müssen doch Fußball spielen dürfen. Das geht doch nicht, dass die Kinder nicht Fußball spielen dürfen. Und dann schickte sie immer, dann muss man die Sekretariatsgeschichte erzählen. Dann
man genau. Dann kam das Dokument abgestempelt von der Bundesrepublik Deutschland, also von der Ausländerinnenbehörde. Und es, wir haben es aber nicht gefunden.
Mhm.
Und dann habe ich da nochmal angerufen, meinte, das Dokument sei noch nicht da. Ja, aber das kann doch nicht sein. Da muss doch bei ihrem Club jemand an der Rezeption das in Empfang genommen haben.
Und sie hat das immer zu mir nach Hause geschickt, St. Pauli Hafenstraße. Und bei uns ist die Rezeption aber so schlecht besetzt. Also sie hatte auch so ein
eine gesunde Vorstellung von
Naivität.
Okay. Ja.
Also dass wir das über lange Strecken auch wirklich mit 2,5 Leuten gerissen haben, diese ganze Order. Ja. Da fragen uns viele, wie viel seid ihr denn?
Ja, und das frage ich mich auch. Also wie das
organisiert, glaube ich. Aber ja, solche Leute waren eben auch total wichtig.
Ja. Ne?
Und
aber sie hat natürlich, es ist natürlich auch vorgekommen, also ne, was weiß ich, wir waren ja zweimal in der Schweiz, einmal in Barcelona und einmal in, also zweimal in Zürich, beziehungsweise in Winterthur, einmal in Barcelona und einmal da in Apulien. Und dann kannst du ja nicht 30 Leute mitnehmen, das geht ja nicht. Mhm. Also erstens kannst du nicht mit 30 Leuten, das muss ja auch irgendwie finanziert werden. Dann kannst du ja nicht mit 30 Leuten spielen und die müssen ja auch alle essen und schlafen und so weiter. Und so wie wir jetzt nicht unser privates Geld da versenken und dann sagen, ja, du kannst bei uns Trainerin werden, aber nur wenn du reiche Eltern hast, müssen die ja dann logischerweise auch kein Geld mitbringen. Ja. Weil sonst sagt der eine, ja, aber ich wohne im Zelt und ich habe 7 Geschwister und ich habe gar nichts und das geht ja nicht. Und dann haben wir natürlich da immer irgendwie, keine Ahnung, 10, 12, 13 mitgenommen. Und dann hat sie auch schon mal gesagt,
bei dem wird's kritisch.
Der und der, da können Sie gleich von der Liste streichen. Okay. Suchen sich mal 3 andere. Ich sage Ihnen nicht warum, aber Sie können sich's ja vorstellen.
Okay.
Und dann waren die gar nicht mehr da, nenne ich jetzt mal Wort so neutral, dann waren die gar nicht mehr da, als wir losgefahren sind.
Okay.
Dann kamen die schon eine Woche später und haben gesagt, wir haben den Ausweisungsbefehl bekommen.
Ja.
Das war dann für uns auch der Moment, wo wir dann natürlich schlucken mussten und wussten, okay, das wird böse enden. Und es gab aber auch andere Situationen, wo wir zum Beispiel nach England eingeladen waren, zu Yorkshire St. Pauli, was ja auch ein Fanclub ist, die ein Turnier gemacht haben wollten, dass wir kommen. Und ich bin dann auch wieder brav zur Ausländerinnenbehörde geeiert, wieder ne, die Liste fertig gemacht. Und sie wünscht uns total viel Spaß und das wird super. Und wir waren zum Glück so schlau, dass wir in England drum gebeten haben, dass sie mit unserem Dokument bitte zur Behörde gehen
ja.
und das dort abnicken lassen, ob wir wirklich einreisen dürfen, weil wir sonst nicht losfahren.
Ja.
So. Zum Glück.
In England ist es jetzt ja auch noch schwieriger.
Das war noch,
ja, aber das war noch vor Brexit. Aber es ist nicht im Schengener Abkommen.
Und sie haben es tatsächlich abgelehnt. So. Das heißt, wir wären dorthin geflogen und wahrscheinlich im schlimmsten Fall hätten sogar gleich die Handschellen geklickt. Auf jeden Fall hätte man uns direkt wieder zurückgeschickt.
Ja, mit unserem eigenen Ticket wären wir dann
und
wieder
deportiert. Daraufhin habe ich dann dort wieder angerufen und meinte, stellen Sie sich vor, wir können nicht fahren, weil... Und dann ist die wirklich aus allen Wolken gefallen. Entschuldigung, okay. Das ist ein Dokument der Bundesrepublik Deutschland. Also sie fühlte sich in ihrer eigenen Funktion gar nicht mehr ernst genommen. Ja?
Krass.
Ja, das war schon echt wild.
Also da kann man nicht hinfahren.
Okay.
Ja, oder auch so Sachen, die man einfach als Normalsterbliche gar nicht auf dem Zettel hat, wie... als wir dann eingeladen waren, kommen wir nachher nochmal zu, nach Barcelona, weil wir einen Preis gewonnen haben. Haben wir dann auch wieder die Papiere und so weiter fertig gemacht und hatten aber vorher den einladenden Menschen mitgeteilt, wir haben das Geld nicht zu fliegen. Und da meinen sie, kein Problem, sie kümmern sich und am Ende des Tages hat der FC Barcelona unsere Flugtickets bezahlt, was richtig Champions League war eigentlich. Und irgendwann riefen die dann an von aus Barcelona und meinten, ob ich denn die Leute bitte schon mal einchecken könnte.
Ja.
Und dann saß ich da mit der Liste und fing an und dann sollte ich immer irgendwelche Passnummern hochladen.
Vorher, ja.
So, anders konnte ich nie einchecken. Aber ich hatte ja keine Passnummer. Das waren Ryanair-Flüge, die gebucht waren. Und dann habe ich bei Ryanair angerufen, die meinten, nee, wir könnten nicht fliegen, also das geht nicht mit, das geht nur mit einem Pass. Und dann ist mir die Hutschnur geplatzt, dann bin ich wirklich zum Airport. Und wollte dort mit den Verantwortlichen sprechen und habe denen dann erklärt, was diese Schülerinnen-Sammelliste ist. Bis dann irgendwie einer kam und meinte, ja, okay, das ist in Ordnung, ihr könnt morgen früh fliegen. Aber wir haben nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, ich möchte bitte das schriftlich bestätigt haben, bevor wir hier morgen stehen. Es wartet immerhin die Bürgermeisterin auf uns. Und das wollten die mir nicht geben. Und daraufhin haben wir den ganzen Fall wieder zurück nach Barcelona gespielt. So dass dann der FC Barcelona bei der Holding von Ryanair angerufen hat.
Die da wohl öfter Flüge buchen.
Ja, und meinten, Entschuldigung, unsere Gäste, geht's denn noch?
Ja.
Und dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was dann los war
und an dem Sonnabend, als wir los... Kunden behalten wollen, den FC Barcelona, ja, oder
als wir,
nicht?
Als wir dann losfliegen.
Also FC Barcelona,
kurz vor roter Teppich.
Ja. Aber als wir dann losfliegen, also es ist noch gar nicht fertig, als wir dann losfliegen wollten, weil wir sind ja ein Fußballprojekt für geflüchtete und migrierte Jugendliche und junge Erwachsene. Und als wir dann losfliegen wollten, einer unserer Spieler, der mit nach Barcelona geflogen ist, ist bulgarischer Staatsangehöriger.
Ja.
Die Eltern sind zum Arbeiten nach Hamburg gekommen, haben natürlich ihren 16-jährigen, unter anderem ihren 16-jährigen Sohn mitgebracht, der hier auch dann in die Schule ging. Und bei uns Fußball spielte. Dann sagte Ryanair, EU-Ausländer unter 18 transportieren wir nur in Begleitung ihrer Eltern.
Wir hatten aber von den Eltern eine Erlaubnis,
ja, alles,
dass sie mit uns reisen dürfen.
nur in Begleitung der Eltern. Und wir so, nein, wir werden jetzt nicht die Eltern von unserem bulgarischen Staatsangehörigen Spieler mitbringen. Der steigt jetzt, dann musste man da wieder bei Barcelona anrufen. Da haben die gesagt, also Leute, ne, dann haben die da in Irland angerufen, es ist jetzt einfach fertig. Ja. Es wird nie wieder ein Flug gebucht, wenn jetzt hier nicht endlich Ruhe im Karton ist. Also durfte auch er dann doch ins Flugzeug steigen. Aber also es gibt Sachen, über die kann man sich gar nicht...
Das kann man sich gar nicht ausdenken.
Ja. Ach, krass. Fun Fact war dann, auf der Rückreise hat dann der Airport von Barcelona gestreikt. Das war dann auch noch sehr lustig. Die Rückreise war dann auch nicht leicht.
Okay. Also nicht so entspanntes Reisen auf jeden Fall. Und ihr habt ja echt über die Jahre auch schon einiges, also schon Kontakte sehr geknüpft und wahrscheinlich auch ja, eine gewisse Art von Freundschaften aufgebaut mit einigen. Und ja, bittere Wahrheit ist aber auch, dass in den 10 Jahren einige schon abgeschoben wurden. Viele.
Ja, so. Das Schlimmste war eigentlich, wir hatten auch mal einen Artikel zugeschrieben, das kann man noch irgendwie im Internet finden. Ja. Wir haben ja einen Preis gewonnen, den FAD City to City Award, wo wir dann nach Barcelona eingeladen waren, wo es darum ging, Projekte zu prämieren, die für eine, wie war die genaue Formulierung, für eine andere Stadt
inklusive soziale Projekte, selbstorganisierte soziale Projekte im öffentlichen Raum.
Genau. Und der erste Preis ging nach Lima in Peru, wir haben den zweiten abgeräumt, der dritte ging nach Neuseeland. Und der erste war ein Architekt, der dritte war ein Skater, ne? Skateboarder und wir halt Fußball und wir hatten halt wirklich die Presse die ganze Zeit anhacken. Und natürlich sind wir mit 12 Spielern dann dahin gereist und wir hatten es wunderschön und wir waren zu dritt von der Coaching-Crew und gerade so im kleinen Schwarzen aufgebrezelt, ne, in Richtung Rathaus unterwegs und ich glaube, eine von uns war noch in der Maske, hätte ich jetzt beinahe gesagt, als es dann auf meinem Handy Pling-Pling macht, scheiße, sie haben mich verhaftet, ich bin jetzt im Airport-Gefängnis am Hamburger Airport.
Im Ausreisegewahrsam,
das Wort. Also der hatte einen ganz normalen Termin bei der Behörde und da haben dann direkt an dem Tag, wo wir gerade in Barcelona angekommen waren, sozusagen die Handschellen geklickt.
Ach, bitter.
Und was machst du dann? Also natürlich waren wir den Tränen nahe und völlig außer uns, aber das zeigt dieses Projekt ziemlich gut. Mhm. Ja, diese Zweischneidigkeit von, man ist eingeladen, hat einen Riesenpreis gewonnen, es fühlte sich wirklich an wie Champions League. Wir hatten rot-gelb gestreifte Trikots und Catalunya ja auch.
Ja.
Und alle Spieler dachten, als wir mit dem Bus in die Stadt gefahren sind, dass für uns geflaggt ist. Ja?
Oh.
Das haben die überhaupt nicht verstanden. Der Fanclub St. Pauli, Catalunya, die haben für uns eigene Songs und Fangesänge geschrieben. Wir hatten ein Freundschaftsspiel, was wir glorreich 11-0 verkackt haben. Wir hatten es einfach nur cool da.
Ja.
Und dann zu wissen, du gehst jetzt, eigentlich willst du jetzt heulen und dich einsperren und nicht mehr rausgehen und du musst jetzt aber in dieses Rathaus und diesen Preis abnehmen und du kommst gleich in die Halle und musst den Spielern irgendwas sagen. Sagst du es ihnen nicht? Und dann haben wir uns aber dafür entschieden, es ihnen zu sagen und dass wir jetzt erst recht diesen Preis abholen.
Ja,
für diesen einen.
Erst recht, ja.
Und danach sind wir dann wirklich wir haben dann noch kurz mit den Anwälten telefoniert und sind dann,
und dann sind wir
abwischen, neuschmecken.
Dann sind wir ins Rathaus essen gegangen, dann, also genau, wir haben den Preis dann wirklich von der Bürgermeisterin von Anna Golou von Barcelona in Empfang genommen und waren dann eben da alle eingeladen, standen da so alle in ihren schicken Klamotten. Also das kannst du dir ja vorstellen, was 16, 17, 18-Jährige für schicke Klamotten haben. Also auch schon so zum Wegschmeißen eigentlich. Und dann sind wir dann mit der FC Barcelona Foundation und eben diesem Architekt, das war ja eigentlich so ein Architekturwettbewerb, also ne, da konnte man irgendwie Vorschläge einreichen, weltweit, irgendwer hat uns da eingereicht, dann gab es eine Kommission, die hat da erstmal das auf 1000 reduziert, da sind wir dann schon dabei geblieben, dann eine andere Kommission hat das auf 30 reduziert, da waren wir dann immer noch am Start und dann hat irgend so ein Gremium, eben was sich mit Stadtarchitektur, öffentlichen Raum, bla bla beschäftigt, hat das dann ausgewählt. Also wir sind da auch Jungfrau und Kind, also mit Architektur haben wir überhaupt nichts zu schaffen und mit dem öffentlichen Raum und so Stadtethnologie und sowas alles, also waren auch so eine ganz andere Szene. Mhm. Und also es war auch, und die waren natürlich, dann haben wir denen das allen erzählt, weil wir natürlich so, ne, immer auf, da war schon so, dass der die Wimperntusche schon leicht verschmiert. Wow, und dann mussten wir es natürlich auch allen erzählen, weil, dass der da irgendwie jetzt im Knast und auf seinen Flieger wartet, also beziehungsweise in irgendeinen Flieger geschmissen wird. Und alle waren total geschockt
und wütend,
also,
auch.
Ja, weil das auch so, das war dann so nah. Das war ja nicht Theorie, sondern also, ne, also wenn es da nicht eh diesen Termin gegeben hätte, wäre der ja mitgekommen. Aber der konnte ja nicht, weil er hat da so einen Termin bei der Ausländerbehörde. Und am Ende haben sie ihn auch abgeschoben. Ne? Also ich habe ihn dann da nochmal besucht.
Die Abschiebung war im Übrigen an einem Heimspieltag des FC St. Pauli. Mhm. Bewusst, weil man auch genau wusste, sonst wäre da halbe Fanszene am Airport gestanden. Ja. Er war Nummer 5 in diesem Knast. Boah. Der 5., der da überhaupt untergebracht war.
Krass.
Ja, das war schon echt. Ja, das war, glaube ich, das Krasseste.
Ja, aber du sagst gerade, du konntest Kontakt halten?
Ja, er ist auch wieder da.
Okay.
Ja. Also man muss eben auch Dinge mal aussitzen.
Mhm. Ja. Ja, aber das ist natürlich in den 10 Jahren öfter
mal vorgekommen. Aber ich bin dann da eben nochmal hingefahren und also ich habe dann da angerufen und so, lalalalala. Und dann muss man ihm ja nochmal seine Sachen bringen und ihn besuchen und so. Da waren die völlig überfordert, weil er war eben der 5. Insasse und das ist eben, die Ausländerbehörde betreibt hinterm Flughafen, das ist eben noch nicht mal auf dem Gelände des Flughafens, ein eigenes Gefängnis. Ist der sogenannte Ausreisegewahrsam. Mhm. Da arbeiten auch nur Mitarbeitende der Ausländerbehörde, und zwar die sich freiwillig gemeldet haben.
Oh, ja.
Und ein Sicherheitsdienst. Das ist kein Gefängnis und das ist auch kein, also es ist natürlich ein Abschiebeknast, aber nicht in deren Definition. Es betreibt die Ausländerbehörde.
Ja.
Denn hatten die überhaupt keine Besuchsregelung? Das kannten die gar nicht.
Aber ein Spielplatz.
Genau, theoretisch können da ganze Familien mit kleinen Kindern interniert werden oder vor der Deportation, weil da gibt es auch einen Spielplatz. Mhm. Also es ist angeblich bis heute noch nicht vorgekommen, dass da Kinder eingeknastet worden sind, aber wer weiß.
Okay.
Also es gab keine Besuchsregelung, man hatte da keine Idee von, dann hatte er ja einen Anwalt, dann hat der da auf den Putz gehauen und hat gesagt, ja pass auf, er hat sowieso gerade von, wie heißt das, Pro Asyl, so ein Anwaltskollegen, das ist der Spitzenmann für Abschiebehaft, der wollte da immer schon mal rein. Mit dem fährt er jetzt dahin, komm einfach mit, wir machen das hier. Und dann, die sind ja Anwälte, die dürfen ja auch nicht durchsucht werden. Und ich musste mich dann ausziehen.
Nein.
Ihr müsst es euch vorstellen, ich musste mich nackig ausziehen.
Komplett.
Da habe ich gesagt, also Entschuldigung.
Oh Gott.
Was ist denn hier los?
Ja.
Also es war so unterirdisch,
Unglaublich.
Okay. Und die Grünen hatten da ja zugestimmt, das zu eröffnen, wenn es da WLAN gibt. Also, weil dann ist es kein Gefängnis.
Ach so, okay.
Führte dazu, dass man wenigstens irgendwie per Telefon da Tag und Nacht Kontakt halten konnte, bis dann der Flieger ging.
Ja.
Ach, aber wir hatten schon auch mal so einen Fall, also das fand ich auch richtig, richtig, richtig schlimm, weil das eben so ein 16-jähriger Junge war und ein anderer Spieler hatte ihm dann ein Fahrrad geschenkt und ein Fahrradschloss und dann schrieb einer, ne, Asmir kann nicht zum Training kommen, die Polizei hat die Familie weggeworfen, ne, weil das natürlich auch immer, weißt du, so nicht deutsche Muttersprache tut ja häufig so Wahrheit kund, seine Familie wurde weggeworfen. Und dann so, und dann hatte er dieses Fahrrad, das war unten angeschlossen vor dieser Unterkunft mit so einem Bügelschloss, dann hat er diesen Fahrradschlüssel ans Balkongitter mit so einem Gummiband gehängt, als die Polizei schon morgens um 6 in der Wohnung war, damit sein Freund dieses Fahrrad benutzen kann, wenn er abgeschoben ist.
Oh.
Krass.
Ist das, also das fand ich das aller, heftig, aller Grauenhafte, dass ein 16-Jähriger ja, sich darüber Gedanken macht, ich werde jetzt eh abgeschoben, ja, aber dann kann ja keiner mein Fahrrad benutzen, ja, weil es darf ja niemand mehr in die Wohnung, oder wenn ich den in der Hosentasche ja, habe, dann geht der mit mir sonst wohin. Mhm. Ich hänge den an ein Gummiband. Also das fand ich so, also wenn du schon so konditioniert ja, bist, was hast denn du da für ein Erlebnishorizont? Ja. Das Problem und der ist auch bis heute nicht wieder da. Mhm. Und also da haben wir auch richtig bitterlich geweint.
Ja,
also das tun wir wirklich, also ich kann also von mir ohne Probleme sagen, ich weine wirklich sehr, sehr selten. Mhm. Aber da bin ich im Fanladen vor allen Leuten in Tränen ausgebrochen. Und irgendwie die Fanladen-Crew hat mich mit Mate und Toilettenpapier zugeworfen, damit irgendwie, also weil ich war wirklich so, irgendwann so untröstlich, also
ja,
das war schon richtig, richtig bitter, was man Menschen eigentlich antut, so, ne?
Ja, vor allem dieses mitten in der Nacht.
Ja.
Ja, und also der hat den Schlüssel da ja auch nur hingehängt, weil er schon mehrfach mitbekommen hatte. Und dann ist ja auch die Frage, wann sind wir dran?
Mhm.
So. Und es wurde dann ja immer krasser, also eine Zeit lang wurde dann ja gar nicht mehr von Hamburg aus abgeschoben, sondern da wurden mitten in der Nacht von Hannover, Hamburg, Bremen alles zusammengezogen und wieder nach Rostock zum Airport gebracht oder irgendwie so. Es,
ja, oder nach mitten Frankfurt, in der Nacht, die waren dann teilweise und dann, 10 Stunden
unterwegs. Einmal wurde ich wach, weil ich mitten in der Nacht, ich glaube um 4:30 oder so, ich hatte dummerweise das Handy neben meinem Bett liegen, macht das so bing bing und dann... wir sind gerade abgeschoben worden. Mein Handy muss ich jetzt abgeben. Grüß alle.
Boah, ganz schön Gänsehaut gerade hier.
Das ist schon, und dann so, okay. Und dann kommst du zum Training und...
Muss das ja auch noch den anderen erzählen. Ja.
Dass der nicht mehr kommt.
Also und jetzt oder, machen wir weiter.
Oder die ja, haben sich's untereinander erzählt, weil ne, da vielleicht einer an der gleichen Unterkunft wohnt. Und dann stehen die da alle und dann haben die natürlich schon so einen Redebedarf. Mhm, ne?
Klar. Ja.
Aber was willst du da groß sagen? Also
weitermachen dann, ne?
Ja.
Um vielleicht den positiven Bogen zu kriegen.
Ja, ja, gerne.
Dann, das fand ich sehr schön, fragte dann einer der Spieler uns nach dem Training, sagt mal, wie lange ist man denn eigentlich Flüchtling?
Mhm.
Ist das dann irgendwann vorbei?
Ja.
Und das war dann der Moment, wo wir die St. Paulinge erfunden haben. Nein, dann bist du St. Pauling.
St. Pauling.
Wenn du bist, so.
Sind na, wir alle St. Paulinge.
Genau. Und ich glaube, darum geht's halt auch um diese Ankommenskultur, mhm, ne? Dass man einfach so nicht nur willkommen heißt und sich dann wegduckt und weg ist, sondern dass man einfach sagt, ja, ich sag welcome, mhm, aber dann gehe ich auch den nächsten Schritt und sag, du bist hier auch wirklich willkommen.
Ja.
Du kannst hier ja auch ankommen.
Genau. Und wir natürlich mischen wir uns nicht in deren Lebensgeschichten ein. Das mhm, wollen wir auch gar nicht. Mhm. Die erzählen ihre Geschichte selber, wenn sie erzählen wollen.
Ja.
Das war auch in Barcelona ganz schön, als wir dann abends wir beiden Coaches vor die Tür gingen, weil wir mal eine Zigarette rauchen wollten. Und da saßen zwei Spieler, die sich ihre Fluchtgeschichte erzählt haben, mhm, untereinander das erste Mal, obwohl sie auch schon 3 Jahre zusammengespielt ja, haben. Und dann einfach so zu sehen, wenn wir immer gesagt haben, es geht jetzt nicht darum, dass ihr hier arbeitet und Geld verdient, macht eine Ausbildung, macht bitte einfach eine Ausbildung.
Ja.
Und viele sind jetzt fertig. Also wir haben ganz viele Konditoren, Bäcker, viele Altenpfleger werden
Krankenpfleger
werden vom FC Lampedusa hier in der Stadt aktiv sein, Logistiker. Einer ist jetzt sogar, macht einen Sushi-Laden selber und hat den ganzen Laden gleich übernommen.
Oh.
Ja, also
schön.
Finde ich ganz cool.
Das sind dann auf jeden Fall gute Nachrichten. Und auch wenn ihr dann so unterwegs auf anderen Turnieren, also hier in Deutschland, ihr habt ja schon erzählt, auch viel im Ausland, aber auch in Deutschland, was sind auch schöne Geschichten, dass sie sich einfach freuen, auch mal zu spielen und Turniere ja, spielen
wir,
zu dürfen.
Dadurch, dass wir keinen Spielbetrieb machen, also keinen Ligaspielbetrieb, tingeln wir natürlich diese ganzen Antira-Hallenturniere Anfang mhm, des Jahres. Und die tingeln die ganzen Freiluft-antirassistischen Turniere im Sommer durch. Und eigentlich haben und dann machen wir doch mal hier ein Freundschaftsspiel und da. Und dann lädt uns mal dies, das, jener ein. Und eigentlich reicht das auch. So, mhm, ne? Und es ist ja auch schon auch immer eine ganz große Sache, dann, weißt du, trifft man sich da irgendwie 6.30 Uhr am Hauptbahnhof, fährt da nach...
Bei Burger King?
Immer bei Burger King, das ist das Einzige, was sie kennen. Ne? Schreibt man das groß oder klein, kommt höchstens noch, aber Burger King, ist egal wie man schreibt, weiß man, wo es ist. Und man kann es erfragen.
Stimmt.
Also wenn man keine Ahnung hat, wo es ist, kann man ja sagen Burger King, dann sagt einer da.
Ja.
Und es hat auch jetzt nicht wirklich eine Farbe. Also es steht für sich. Und Mediamarkt auch, erstaunlicherweise. Nein, und dann fährst du, da triffst du dich da 6.30 Uhr, fährst nach Flensburg, ne, bist den ganzen Tag in so einer Halle, gibt's Kuchen, Cola, andere Leute. Und dann fährst du wieder zurück und dann ist ja immer so, das ist ja auch wie so, das kennt man ja auch noch früher mit der Familie, auf der Rückfahrt sind alle nochmal so übergesprudelt und da wird dann wahnsinnig viel gequatscht und erzählt und wieder an der Klamotte gerissen und Aufmerksamkeit hier und
Selfie, und bei euch Selfie an der Klamotte gerissen.
Und, ja, ja, und Selfie, Selfie und...
Schweinchen, Bikini.
Werden dann so Emojis rumgeschickt und also es ist dann wirklich wie Klassenreise, ist es ja dann praktisch auch.
Ja.
Und da kommen dann wirklich mal so Sachen wie, ach, das war der schönste Tag in meinem Leben. Und dann denkst du, Ahrensburg, Schulturnhalle, schlechte Luft, dritter Platz, ist der schönste Tag in deinem Leben, ist auch ein bisschen hart, ehrlich gesagt, so, ne? Aber klar, das ist natürlich dann auch irgendwie raus aus dem Heim oder weg von den Eltern oder raus aus dem Container, je nachdem, wo man wie untergebracht ist oder so. Das ist für die natürlich auch Freiheit.
Mhm.
Ja. Und kannst du dir ja vorstellen, wenn du fährst ja jetzt nicht mit einem Regionalzug mal nach Flensburg und guckst dir das Meer an. Wenn du nicht von hier bist, das traust du dich ja gar nicht.
Ja.
Also du kommst ja auch gar nicht auf die Idee und du weißt auch gar nicht, was dich erwartet oder so, ne? Und dann habe ich noch eine super Ausfahrtgeschichte in den Wilden Osten.
Also
das ist wirklich meine Lieblingsgeschichte.
Okay, da bin ich gespannt.
Zum Thema Vorurteile.
Oha.
Also wir sind eine Zeit lang, oder wenn es geht, fahren wir immer zu so einer Jugendantifa nach Stralsund.
Mhm.
Die machen da auch immer so ein antirassistisches Fußballturnier. Und das Einzugsgebiet von Stralsund kann man sich vorstellen, ohne viel Fantasie zu brauchen, sind Menschen, die Fußball genießen, hauptsächlich Hansa Rostock.
Hansa Rostock, ja.
Teilweise eben mit so Hansa Rostock-Tattoos auf den Waden. Oder dann waren wir da mal, dann hatten die einen alle ihre Klamotte ausgezogen. Es war auch wirklich sehr, sehr heiß. Also lauter so Typen mit so vorpommersche Typen mit so rasierten Schädeln, so riesige Stern-Tattoos auf der Brust, alle oben ohne. Da haben sich erstmal drei gleich hinter mir versteckt, hatten richtig Angst. Dann haben die anderen natürlich, waren dann schon so empathisch, sie sagten, ah, okay, ängstigen die sich vor uns? Und dann gesagt, ja, ihr müsst da mal vielleicht ein Gespräch führen. Und dann sind die da so hin und ey, wollen wir eine Cola? Und also es war schon ganz herzig. Und irgendwann sitzen wir in diesem Bummelzug dahin. Das ist ja auch ganz schlecht angebunden, wenn ich das mal so offen sagen darf.
Ja, das ist Stralsund, und das ist echt schlimm, ja.
Und
das so wie K steht.
Ich kenne mich da nicht aus, hinter Rostock, vor Stralsund, in the middle of nowhere, nenne ich das jetzt mal so ignorant, hielt der Zug auf so einem toten Bahnhof und es hieß, der Zug fährt nicht weiter.
Oh.
Ist fertig.
Mhm.
Es war aber auch schon abends. Ist fertig, kommt auch keiner mehr.
Oh Gott.
Dann war der aber wirklich auch richtig voll, weil das ist ja der Zug nach Rügen.
Ja.
Also da waren nicht nur Oma und Opa mit ihren Fahrrädern, sondern der war auch voll mit Leuten, unter anderem so einer echten Horde, so Hultypen.
Mhm.
So optisch. Alle wieder hinter mich. Ich hatte auch schon einen mitgenommen, dass ich dachte, also wenn mal was ist, dann wir beide nach vorne, die anderen nach hinten. Ne? Also er so ein bisschen mit nach vorne und die anderen so hinter mich. Die sehen das, und das waren so 30 Typen oder so, ne? Die sehen das, kommen zwei an, sagen, wir wollten euch nur Bescheid sagen. Hier passiert euch gar nichts. Wir passen auf euch auf. Und wir besorgen auch einen Zug. Niemand muss hier schlafen. Wir besorgen einen Zug.
Ach, krass.
Wo wollt ihr hin? Nach Stralsund? Schafft ihr.
Ja.
Ihr müsst euch nicht vor uns fürchten. Da ist man mit seinen eigenen Vorurteilen so richtig krass.
Ja, also auf jeden Fall.
Hey, die haben einen Zug besorgt.
Cool.
Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich möchte auch nicht wissen. Mhm. Da kam ein leerer Zug und hat all diese 200 Leute abgeholt.
Ach, schön.
Und ja, wir hatten da schon angerufen in Stralsund, die hatten schon in Rostock angerufen, da wären sonst Leute gekommen, hätten uns abgeholt und wir hätten bei denen schlafen. Es war ein Riesentheater und die Huls haben uns, haben sich da, und denen war das wichtig, dass wir, da haben die gesagt, ey, ne, Flüchtling sein, schwarz sein, braun sein, Frau sein, das ist hier überhaupt nicht das Thema. Ja. Ist gut, dass ihr jetzt nicht St. Pauli-Klamotten anhabt. Wir so, nee, wir sind ja keine Anfänger.
Weil das das wäre das einzige Problem gewesen.
Genau. Ja, das ist wirklich.
Ja, ich weiß, ich kenne das.
Als die Hautfarbe. Das haben die in Stralsund schon gesagt. Also wenn ihr die St. Pauli-Klamotten anhabt, kriegt ihr schon im Zug auf die Fresse.
Ja.
Schwarz sein, braun sein, Frau sein, ist scheißegal. Ja. Aber bitte, der letzten St. Pauli-Hose haben wir dann einen Lampedusa-Aufkleber drüber gemacht.
Ja. Ach krass, ja.
Da habe ich mich richtig ein bisschen geschämt, ob meiner Vorurteile, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber ist ja schön, wenn man da mal so ein bisschen, ja, was anderes erlebt. Das ist doch super. Ja, so, dann haben wir ja echt schon viel jetzt, würde ich sagen. Wir müssen ja nochmal einmal die Facts so ein bisschen, ne? Also es gibt ein Team und da können alle ab 16 mitspielen. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen?
Nein.
Wir versuchen das auch gerade, wir öffnen uns noch weiter, sind jetzt noch inklusiver unterwegs. Also ist auch egal, was du kannst, nicht kannst, welche
Abilities
du mitbringst.
Ja, aber das hatten wir ja schon immer. Wir hatten immer mal so auch mal zwischendurch immer mal einen Spieler mit so einem körperlichen Handicap oder auch mal einen mit eher so einem bisschen geistigen Handicap, weiß ich nicht, ob man das so sagen darf.
Kognitive Einschränkung.
Ja, kognitive Einschränkung, dankeschön. Also der wusste zum Beispiel nicht, der hätte das Trainingsgelände nicht alleine gefunden. Mm. Jede Woche aufs Neue. Der war aber schlau genug, sich einen Freund zu suchen, den er überredet hat, mit ihm zum Fußball zu gehen, der den Weg findet.
Cool. Ja,
und also sowas mit Schreiben und Lesen und Uhrzeiten und so, das war auch für ihn alles nicht möglich, aber er hatte ja immer seinen Freund dabei.
Ja, also und das Schöne an diesen Fahrten, von denen wir es gerade hatten, ist eben auch, dass man immer wieder was lernt.
Mhm.
Ja, also wir waren ja auch auf vielen Turnieren gegen Homophobie zum Beispiel.
Mhm,
da gab es auch eine sehr schöne Geschichte so auf der Rückfahrt. Wir dachten auch mal, keine Ahnung, was also hängen bleibt oder was manche vielleicht auch verstehen oder nicht verstehen. Und als es dann wieder losging auf der Rückfahrt, so wie Hager es gerade beschrieb, alle völlig völlig drüber, wieder Bikini, Schweinchen, sich per WhatsApp geschickt wurde, meinte dann einer zu dem anderen, ey, der ihn so foppte, so, ey, jetzt hör mal auf und so, das ist total homophob.
Hm.
Und wir so, okay.
Huch.
Krass.
Mhm.
Ne? Also man lernt doch sehr viel dann auch beim Fußball.
Ja. Nicht schlecht auf jeden Fall.
Ja.
Und
nee, genau, also man muss auf jeden Fall gar nichts
können. Man muss gar nichts können. Also man kann sich bei euch melden. Wir können ja, wir verlinken ja auf jeden Fall auch wieder eure Facebook-Seite am besten.
Wir werden oft gefragt, was ist mit Frauen und Mädchen?
Ja.
Das ist ja alles safe, weil wir haben ja eine Frauen- und Mädchen-Fußballabteilung, wo man eben Frau hingehen kann.
Ja.
Ja, wir helfen da auch gerne. Also das hatten wir in 10 Jahren jetzt
zwei, dreimal.
Und die können die dann gerne mit uns Kontakt aufnehmen und dann stellen wir den Kontakt zu den entsprechenden TrainerInnen dann her und dann werden die da untergebracht, wenn sie das möchten. Genau.
Okay, und wie finanziert sich das Ganze?
Ausschließlich durch Spenden.
Ausschließlich,
ja.
Das heißt, gerne spenden.
Genau, weil wir haben keine Lust auf Sponsoring. Das haben wir eigentlich auch relativ schnell gesagt. Wir wollen nicht das XY-Lampedusa-Team sein. Da haben wir keine Lust zu. Und mal gucken.
Sind wir durch? Ja, da kam noch, wie kann man euch da sonst noch unterstützen? Kann man noch irgendwas machen?
Eigentlich nicht.
Nö. Ja, man kann zu unserer Party kommen.
Genau, die Party müssen wir natürlich noch erwähnen.
Also am 8.3. Haben wir Geburtstag, da feiern wir intern. Und wir möchten aber mit allen, die uns begleitet haben die letzten 10 Jahre, einfach mal richtig feiern und Danke sagen. Und deswegen haben wir geplant, das 4 Tage lang zu tun, vom 21. bis zum 24. März. Der Ablauf, vielleicht erzähle ich den kurz.
Ja.
Genau, am Donnerstagabend haben wir immer Training. Da machen wir ein offenes Training mit internationalen Gästen, die eventuell auch einige Trainingseinheiten übernehmen werden. Unter anderem wahrscheinlich, hoffentlich, Ewan aus Glasgow.
der Celtic-Jugendtrainer war. Kann sein, dass der an dem Abend da ist.
Und Anastasia aus Prag,
die leidenschaftliche Keeperin auch ist, die dann vielleicht unsere Torjungs da mal so ein bisschen rannimmt. Da freuen wir uns sehr drauf. Und schön. Danach feiern wir in der Feldarena intern mit denen, die da am Training teilgenommen haben. Am Freitag Warm-up, kommt alle ins Jolly.
Ah ja.
Einfach locker und gemütlich.
Offenes Trinken.
Offenes Trinken, sehr gut. Die genauen müsst ihr mir nochmal genau sagen, damit wir das nochmal in den Text schreiben, wann, wie, wo. Aber ja, Johnny, genau. Schon mal gut, dann.
Am Sonnabend haben wir ein Hallenfußballturnier. Bis jetzt haben wir 10 bis 12 Teams, die zugesagt haben. Das wird ein Riesen-Event in der Bruno-Tesch-Schule in der Tedelstraße. Geht um 11 Uhr los, das Turnier.
Kann man gerne einen Kuchen mitbringen.
Genau, wir brauchen dringend Kuchen. Ja, also falls jemand gerne backt.
Leute, eure
Backkünste. Ihr habt ja ein paar Konditoren jetzt bei euch in
der Mannschaft. Ja, leider heißt die offiziell jetzt Luise-Schröder-Schule, ist aber die ehemalige Bruno-Tesch-Schule in der Tedestraße. Ab 11 geht's los, gerne einen Kuchen mitbringen. Mhm. Das wird ein munteres Hallenfußballturnier mit Kaffeekuchen, Softdrinks.
Abends feiern wir in den Fanräumen.
Da gibt es dann auch wieder Alkohol, beim Turnier gibt es keinen Alkohol. Ja,
genau, also wer auf Alkohol erpicht ist, kommt in die Fanräume. Mhm. Ja, und am Sonntag...
Ab 19.10 Uhr.
Okay. Am Sonntag gibt es einen Brunch im Clubheim mit einem kleinen, wie hatten wir es genannt, Talk in Dinglish. Die Moderation macht Nick Davidson, weil wir eben auch viele internationale Gäste haben und dann ist es halt in Dinglish.
So. Wahnsinn, das ist ja auch schon wieder ein Riesen-Orga-Aufwand.
Ja, ist es wirklich.
Wann schafft ihr das alles bloß?
Ja, wissen wir auch nicht. Genau. Statt schlafen.
Ja, anscheinend irgendwie, ne?
Das machen wir alles statt schlafen.
Haben wir noch was vergessen Sonntag? Nee, da sind die 4 Tage durch.
Aber danach gibt es noch eine kleine Quickie-Stadion-Tour.
Ja, für die, die nicht hier wohnen.
Mit Nico, genau, also...
Runde Sache.
Noch nie gemacht hat, dass man mal Spielertunnel einmal... Trainerbank und so gucken kann.
Sehr gut. Ja, das klingt auch nach einer runden Sache. Kommt auf jeden Fall vorbei. Und ja, wollt ihr noch irgendwas loswerden am Ende? Wir haben, glaube ich, schon echt viel drin. Oder fehlt euch noch irgendwas?
Ja, vielleicht sagen wir einfach nochmal Danke.
ja, gerne.
Allen, die wir vergessen haben.
Also zu denen, ja.
Zeltmensch wurde erwähnt. Aber auch allen, die gespendet haben in den letzten 10 Jahren. Also wirklich auch jedem St. Pauli-Fan, der mit vollem Bewusstsein ihren Becher nach dem Heimspiel spendet. Viele wissen nicht, dass das eben nicht mehr wie früher nur zu Viva Con Agua geht, sondern verteilt wird. Also die Hälfte geht zu Viva Con Agua, die andere Hälfte geht ins Museum und zum FC Lampedusa als Dauerförderprojekte, aber eben auch über Kiezhelden verteilt über einen Spendenbeirat bestehend aus Fanszene und Verein. Allen, die da gespendet haben, glaube ich, da können wir wirklich nochmal richtig Danke sagen.
Ja, und auch weiterhin.
Also dein Becher könnten ein paar Fußballschuhe werden.
Genau. Wie aus Bechern Fußballschuhe werden. Ja,
das finde ich auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu sagen.
Ja, und den Fanladen, wo wir da immer unseren Merch dann vor der Tür machen durften und ne, die uns da immer aufgenommen haben, mit Brause versorgt. Und dann vor Corona haben wir dann da auch immer mal gekocht, um da auch mal Danke zu sagen. Das ist jetzt so ein bisschen eingeschlafen, wie vieles, aber und dem ganzen Verein und den ganzen Ex-Aufsichtsräten und Präsidiums. Leuten, die das alles überhaupt möglich gemacht haben. Ja. Also, weil wenn du keine guten Leute um dich rum hast, dann kannst du auch nichts Gutes machen.
Ja,
ne?
Ja, wo wir schon mal Danke sagen sind, dann vielleicht auch mal Danke an den CSR, die sich auch wirklich immer leidenschaftlich kümmern. Aber auch Danke an unsere Anwältinnen und Anwälte, die, ohne die wir auch wirklich gar nichts wären. Auch Ultra-Antirassisten. So. Mhm. Hätten die damals nicht die Kirche bewacht, dann würde es gar keinen FC Lampedusa geben. Und die eben auch die Rechtsberatung jeden zweiten Dienstag eben auch mit ermöglichen. Ne? Also da auch nochmal herzlich Danke.
Super. Ja, und ich danke euch, dass ihr hier wart und dieses tolle Projekt macht. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt und finde das ganz, ganz toll und hoffe, dass ihr es noch weitermacht, auch wenn es so zeitintensiv ist.
Ja, wir danken dir, Debbie. Danke für die Einladung.
Gerne.
Es war ein Vergnügen hier.
Das freut mich. Dann, noch einen schönen Abend und vielen Dank und bis bald.
Tschüss. Bis bald. Tschüss.